Herzlich willkommen. Wir machen heute mal wieder eine Sondersendung. Dies ist übrigens die erste offizielle Sendung, die wir nach unserer Sommerpause aufnehmen. Sondersendung mal wieder zum Thema Punk-Hardcore-Subgenres. Wir haben ja irgendwann angefangen, dass wir sagen, wir reden immer über so viele unterschiedliche Richtungen und Strömungen und Subgenres von bis, dass wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, zu sagen, wir versuchen uns mal zu jedem, in Anführungsstriche, Subgenre einen Experten und lassen von dem eine Playlist mit den Essentials des jeweiligen Subgenres zusammenstellen. Es geht also darum, wenn Marsmenschen auf der Erde landen und sie sich die Frage stellen, Subgenre, wir hatten jetzt schon eins mit Kolja, nämlich das Subgenre 77 Punk. Also Marsmenschen kommen auf die Erde, stellen sich die Frage, was ist 77 Punk? Und genau für diese Menschen wollen wir jetzt Playlisten zusammenstellen. Eine hatten wir schon, die von Kolja zur 77 Punk. Und jetzt kommt die nächste, die von 77
mal ganz schön weit entfernt ist.
Genau, einen schlappen circa 25-jährigen Sprung in die Zukunft macht. Hm. So ungefähr. Nämlich das Subgenre Midwest Emo. Und als Experten konnten wir gewinnen, unseren lieben Freund und Experten Chris Weinrich. Der auch schon vor gefühlt wie viel Jahren, vor 4, 5 Jahren schon mal bei uns zu Besuch war, in etlichen Bands gespielt hat. Die kann er gleich selber nochmal alle aufzählen. Und unter anderem auch das ausgezeichnete This Charming Man Records Label führt. Und er hat für uns Midwest 90s Emo kuratiert. Und wir freuen uns total, heute mit ihm darüber zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, ihr beiden. Ihr wisst schon, ne? Wenn innerhalb zwei Sätzen 5-mal Experte gesagt wird, das ist meistens halt der dickste Scam, den man da
jetzt ist doch heute auch so, oder nicht?
Ja, genau. Ja. Genau. Also, ich erstmal danke für die Einladung. Christopher hat, um zu erklären, warum ich das hier mache, Christopher hat irgendwann mal vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr vielleicht war es, glaube ich, ne?
Irgendwie schon relativ lange her, ja. Mhm.
Die Idee erzählt, dass man so Subgenre Listen machen wollen würde, um vielleicht so ein paar Sachen näher zu erklären oder Leuten nahe zu bringen. Und dann habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, weil ich halt bei solchen Sachen immer schnell sage, ich mache das wohl, ohne mir großartig Gedanken darüber zu machen. Und habe ihm direkt halt so 2, 3 Listen geschickt. Ich würde mich aber wirklich überhaupt gar nicht als Experten in diesem Bereich bezeichnen, sondern einfach nur als jemanden, der zu der Zeit viele dieser Bands gehört hat, aber jetzt einfach nur, weil es halt so eine, das hat sehr dem entsprochen, wie ich mich irgendwie so, wie ich so in meinen Anfang 20ern oder so drauf war. Oder halt auch mein Freundeskreis zum größten Teil. Und von daher hat mir das sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Und ich muss mich da auch Kolja anschließen vom letzten Mal, der ja auch gesagt hat, er hätte bis in die letzte Minute noch diese Liste umgestellt.
War heute noch, oder was?
Bitte?
Hast du heute noch was geändert?
Ja, ich habe noch was geändert, aber nicht viel. Also mir ist nämlich noch was eingefallen, was ich vergessen hatte, was ich irgendwie.
Ja, ich sehe schon, ja doch.
Irgendwie was ich, also lange Rede kurzer Sinn, diese ganze Sache. Ich habe mich sehr lange mit diesem Genre nicht mehr auseinandergesetzt. Ne? Ich habe das Ewigkeiten nicht gehört und dann habe ich so angefangen, mich da so ein bisschen rein zu grooven wieder. Und dann dachte ich, also ich habe, es sind sehr viele Erinnerungen aufgepoppt und da habe ich gedacht, ah, das muss man noch machen und ey, das fand ich geil und da musste ich daran denken und sowas. Und von daher kein Experte, sondern einfach nur zu der Zeit leidenschaftlich irgendwie diese Art von Musik gehört, neben auch noch anderer Musik. Und deswegen hoffe ich, dass vielleicht sich ein paar Leute abgeholt fühlen. Und wenn nicht, dann macht eure eigene Liste. Und die Marsmenschen können mir auch mal einen Buckel runterrutschen.
Korrekt. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen auf vielleicht erklären. Nö, überhaupt nicht.
Okay.
Wir haben stundenlang Zeit. Was das überhaupt ist.
Genau.
Ja, wer gibt denn mal so eine Definition?
Nee, ich finde, das sollte CRISPR selber machen. Denn wir sind jetzt hier ja schon in einem Subgenre des Subgenres, ne?
Also total. Wir haben irgendwie mit so der Basis angefangen. So. Und jetzt sind wir wirklich so in so einem Sub-Sub-Sub-Sub-Genre. Erstmal Definition und dann kommen wir vielleicht noch so ein bisschen. Ich bin echt durch ein Auf und Ab meiner Emotionen gegangen, ob ich überhaupt das Midwest-Emo überhaupt okay finde als Genre.
Ja.
Oder ob das nicht alles totaler Quatsch ist und mit Punk überhaupt nichts mehr zu tun hat. Bis hin zu sind halt doch geile Lieder. Aber können wir gleich nochmal zu kommen. Aber erstmal muss ich erkennen, was ist das überhaupt?
Ja, gut, das ist echt eine gute Frage. Ich habe ja in dieser Liste, da werden wir gleich drauf kommen, so probiert. Also da sind definitiv Bands drin, die da eigentlich nicht dazugehören. Ne? Also das mal vor. aber dieses ganze, ich glaube, diese ganze Idee dieser Musik, also es ist natürlich Gitarrenmusik, das sind meistens Leute, die aus dem Hardcore-DIY-Umfeld gekommen sind. Zeitlich würde ich sagen, vielleicht so in der Tat, früher waren so 92 bis das, was ich jetzt hier so gesammelt habe, geht halt bis 2002, aber da auch nur ganz wenige, so Ausreißer, und dann kam halt so eine neue Welle, und davor gab es auch schon mal eine Welle, die man Emo nennen könnte, nämlich diese ganzen Spät-80er Discord-Geschichten, ne? Also ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, aber das habe ich zum Beispiel alles nicht mit reingenommen, ne? Also so Fugazi, also wenn man halt so ein bisschen sich durch Wikipediet, dann merkt man halt schon, dass da viel auch in diesen Beschreibungen als Referenzen so Fugazi und die Discord-Bubble angegeben wird. Und es gab zu der Zeit...
Genau, und warte ganz kurz. Halten wir da doch mal ganz kurz ein zur Herleitung. Wenn wir jetzt bei dieser ersten Welle bleiben, bevor wir jetzt zu deinem kommen, erklär doch noch mal ganz kurz, was denn diese erste Bubble nach deinem Verständnis war.
Na, dazu habe ich dir ja auch mal eine Liste geschickt.
Ich weiß, aber auf die können wir jetzt nicht Bezug nehmen.
Nein. Also die erste Bubble würde ich so, das sind diese ganzen Post wirklich in frühen Hardcore-Bands, die so ein bisschen softer geworden sind, ne, und ein bisschen melodischer geworden sind. Also natürlich die Band Fugazi halt, aber dann halt auch so Rites of Spring zum Beispiel oder Langfish später oder ja, jetzt fällt es mir natürlich alles nicht ein, aber...
Also wenn meine Recherche stimmt, ne? Emo-Core zum ersten Mal erwähnt, offiziell, als Genrebegriff 1986 im Thrasher-Magazin, erstaunlicherweise. Und da ging es eben genau um die DC-Bands wie Embrace, ja. Rites of Spring,
ja, genau.
Aber auch Beefeater,
ja.
Sehr unterschätzt, wie ich übrigens finde. Und auch nochmal For the Records, habe ich in irgendeinem Video gesehen, Ian McKay, ne, damals noch zu Embrace-Zeiten, hat's gehasst. Er hat gesagt, Zitat, I must say, Emo-Core must be the stupidest fucking thing I ever heard in my entire life, as if Hardcore wasn't emotional to begin with. Ist natürlich eine ganze Menge dran, aber das ist sozusagen Teil der Basis, sehe ich auch so. Aber das, von dem wir sprechen, ist halt nochmal so 10 Jahre später, knapp so, und hat dann, wenn es gut ist, aus meiner Sicht, hört man noch, dass das daherkommt. Wenn es für mich völlig belanglos ist, dann kommt es einfach aus irgendeinem komischen Math-Rock-Kram, mit dem ich gar nichts anfange.
Math-Rock gab es da ja halt auch noch nicht, ne? Aber da sind halt so, glaube ich, also meines Erachtens diverse Sachen aufeinander getroffen, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass da Anfang der 90er Jahre diese große, Nirvana-Explosion und sowas war, ne?
Pop-Punk auch schon, ne?
Praktisch Gitarrenmusik halt im weitesten Sinne ja auch irgendwie poppige Gitarrenmusik absolut durch die Decke gegangen ist. Ne? Also so Smashing Pumpkins, Nirvana, wann ist denn die erste Weezer? Die ist ja auch irgendwie so 93.
Ja, um den Dreh.
Ja. Und ich glaube, eine Kombination aus diesen beiden Strömungen, dass da halt Leute sich Teile genommen haben von dem eher Indie-lastigen Zeug, also Nirvana oder sagen wir mal so, diese M-Rap-Strömung gab es ja halt zu der Zeit halt auch. Ne? Also alles, was halt nicht so ultra nervig war, sondern halt so ein bisschen kantig und eckig, haben sich bestimmt Leute zunutze genommen. Plus halt so alte Einflüsse von dieser DC-Bubble. So würde ich das, also ich finde, wenn man das so ein bisschen zusammenschmeißt, dann kommt man irgendwo dahin, was dann irgendwie vielleicht so 94 auch noch kantiger als später 96, 97 angefangen hat. Aber wer da jetzt genau auf die Idee gekommen ist, diese Art von Musik irgendwie so zu titulieren, das liegt ja, ich meine, das sagt ja der Name auch schon mit West, das kommt halt, diese ganzen Bands kommen im weitesten Sinne alle so um die Great Lakes. Ne? Mhm. So den Staaten oder 12. Und was man später dann halt auch im Indie-Bereich sieht, dass halt aus dieser Chicago-Bubble halt diese ganzen Bands wie Shellac, alles was so ein bisschen, was du
eben schon sich und so.
Genau, Miss Mars Rock tituliert hast, was so ein bisschen vertrackter war, so ein bisschen, ein bisschen nerviger halt irgendwie, ne? Also schneidendere Gitarren, aber schon bessere Produktion. Das ist halt später dann irgendwie halt auch nochmal so ein eigenes Genre aus Chicago geworden. Und keine Ahnung, vielleicht, da war sicherlich einfach wenig los in den Staaten, außer wenn du jetzt in Chicago oder in Detroit oder irgendwie sowas gewohnt hast, ne? Da kommen viele halt auch einfach so ein bisschen aus der Peripherie. Und dann waren es bestimmt einfach traurige Jungs, die sich gedacht haben, weil ja. Dieses ewige Sick of It All hören, es macht auch keinen Sinn.
Wahrscheinlich. Ja, ich finde, in dem Zusammenhang, das muss man schon immer damit sehen. Es gab natürlich zu der gleichen Zeit irgendwie, also einerseits, also Nirvana einen Ticken eher, ne? Green Day, riesengroß, 94, ja. 95, so, und das ist ja musikalisch nicht so wahnsinnig weit entfernt. Aber halt, was halt der Name ja auch schon sagt, ne, dieses Emo-Ding, das ist einfach, es ging wirklich um. Also auch um
große Gefühle.
In der Musik, um große Gefühle, Traurigkeit, um Verletzlichkeit.
Ja.
Also sind ja auch zu 99% junge Männer, die das gemacht haben, die halt so sehr sich halt in ihrem Leiden, bestimmt auch inspiriert von Smiths und sowas alles, ne, das nochmal so ganz klar nach außen tragen wollten. Und in dem Zusammenhang, ne, also irgendwann also echt irgendwann auch ausgestiegen, weil ich dachte, boah, ich kann es auch nicht, will das auch nicht mehr hören, kann es nicht mehr hören. Aber das ist so ähnlich wie mein Verhältnis zu Funpunk. Ich finde, das ist total zu dem Zeitpunkt, als es entstanden ist, als Gegenbewegung zu was halt dominant war, ne, hat das eine Berechtigung. So, aber auf Dauer ist es null mein Genre, muss ich echt sagen.
Ja, und aber das. Wir führen ja dieses Gespräch nicht, weil ich
Nein.
mich klären will. Und weil
aber
ich denke,
tust du vielleicht.
Ein Sunny Day Real Estate Ultra werden.
Aber es war tatsächlich so, ne? Es gab so Tage, ich habe mir jetzt auch ein paar Mal die Plays angehört. Es gab so Tage, wo ich dachte, Alter, das klingt und das, also ganz witzig, wir haben vorher ja so ein bisschen über WhatsApp kommuniziert und Christophers Freundin, die haben es ihrem Rückweg gehört, meinte, und hat er gefragt, ey, wie findest du die Playlist? Und dann hat sie gesagt, sie dachte, das wäre die ganze Zeit eine Band, die man hört. Und ich hätte fast noch gesagt, das könnte auch ein Song sein, den man wieder und wieder hört, weil da doch viele schon sehr, also.
Nee, da muss ich jetzt aber auch widersprechen, weil aber auch da muss ich sagen, da hat der Meister die Playliste aber auch nochmal deutlich verfeinert und diversifiziert. Die war mal.
Es war ein Song.
In einer Vorfassung war die mal generischer, sage ich jetzt mal. Das ist sie jetzt nicht mehr.
Eine New York Hardcore Playlist.
Wie bitte? Weißt
du, also wenn ich eine New York Hardcore oder wenn du eine New York Hardcore Playlist machen würdest, so, würde halt auch irgendjemand, der jetzt nicht das damals gehört hat, sagen so, ey, das
ist
das
gleich.
Das ist doch da total. Genau das, was unsere
absolut.
Eltern
natürlich.
Jeden Tag gesagt haben.
Ja, natürlich. Absolut, ja. Das steht ja außer Frage. Aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, nämlich im Vergleich im audiovisuellen Abgleich vom Hören deiner Playliste und ich habe zufällig jetzt eine neu veröffentlichte Live-Aufnahme von Hüsker Dü gehört. Warum werden die eigentlich nie, also die Mittelphase, sage ich jetzt mal, warum werden die eigentlich nie mit diesem Emo-Begriff so in Verbindung gebracht, offiziell?
Das ist echt eine gute Frage. Also Keine Ahnung, also man fragt sich ja eh, ne, diese erste Platte von denen ist ja so totales Gebretter einfach. Ne?
Genau, die Landspeed Record, das war noch davor. Aber spätestens ab der Xanarchy.
New Day Rising oder so, ne?
Also oder so. New Day Rising, Candy Apple Grey, da ist man das schon.
Wird nie erwähnt in dem Zusammenhang, komischerweise, stimmt schon.
Ja, das war ab, also ich kann es dir nicht sagen. Das Ding ist ja auch, man hat das ja wirklich, also ich für meinen Teil, habe das ja irgendwie halt auch nicht 1:1, weißt du? Also nicht 93 kam die Platte raus und 93 habe ich das gehört. Das waren ja halt auch einfach andere Zeiten. Wird auch jedes Mal im Podcast gesagt, weil hier nur so alte Säckinnen und Säcke irgendwie zur Sprache kommen. Manchmal auch ein paar jüngere Leute. Aber keine Ahnung, die meisten Sachen, da muss man, ist einer losgegangen, hat sich irgendeine CD geholt. Die meisten Sachen gab es halt auch gar nicht auf CD oder so. Ne?
Sondern Streaming war eh nicht zu denken, ne?
Nee. Ja. Genau. Und irgendwie ein Kumpel von mir, hatte ich ja auch damals schon erzählt, der war halt Austauschschüler in Amerika. Über den habe ich zum Beispiel irgendwie diese End-80er so Hardcore und auch so, also wirklich auch so sehr spartiges Zeug, was irgendwie sonst halt bei mir in der Bubble da keine Sau kannte, so, ne, kennengelernt. Und ich hatte halt dann auch diese klassische, wie gesagt, New York Hardcore-Ausbildung im AJZ Bielefeld hinter mir.
Korrekt.
Ja. Und das hat sich auch so langsam angeschlichen. Das war ja jetzt auch nicht so, dass da ein Typ mit einem Schild vor der Tür stand, wo hier jetzt mal bitte alle Emo oder so hören. Das kam ja so ganz bisschen, ganz langsam durch die Hintertür. Ne? Und da theoretisch könnte man dann jetzt halt schon irgendwie in diese Liste einsteigen.
Ja. Bevor wir da einsteigen, hätte ich gerne noch von dir eine kleine Abgrenzung oder vielleicht auch von Jobst, weil es gab in dieser, nennen wir es jetzt mal diese zweite Emo-Welle, von der wir sprechen, gab es ja auch dieses ganze West Coast-Ding mit Downcast, Ebullition, Gravity, 3-1-G. Wie unterscheidet sich das für dich von dem, was wir jetzt gleich besprechen?
Das ist alles härter. Und das ist meines Erachtens auch alles politischer.
Das ist der Punkt, finde ich auch.
Ja.
Das fehlt halt hier zu ganz großen Teil. Es geht wirklich, es wird mit sich selbst beschäftigt.
Ja, so, definitiv. Ne? Das ist halt so Selbstreflexion,
genau.
Adoleszenz, irgendwie enttäuschte Gefühle.
Unerwiderte Liebe.
Genau.
Genervt sein in der Kleinstadt im Winter. Ja.
Die Blätter werden langsam gelb und irgendwie werden wir alle traurig, weil der Sommer geiler ist und so irgendwie angeln gehen.
Die haben ja auch alle schon so Text, ich meine, die sind alle auch Anfang 20, ne? Aber das sind ja auch so Text, die dann so auch immer so, früher war alles besser, und das ist ja wirklich auch absurd, ne? Also schon auch eine Schwere für Anfang 20-Jährige, wo man sich auch denkt, Mann, Alter, ey.
Ja,
chill doch mal.
Ja, aber das hast du damals halt zu Arge auch nicht gesagt, chill doch mal. Also, weißt du, als Beispiel.
Das stimmt.
Also ich muss auch dazu sagen, diese Liste beschäftigt sich mit US-amerikanischem Kram. So,
ne? Midwest halt auch, ja. Ne? Jetzt nicht Midwest BRD.
Genau, aber es ist auch nicht, aber zum Beispiel Kalifornien ist ja auch nicht Midwest.
Nein, natürlich nicht.
Aber sind da doch kalifornische Bands drin. Mhm. Ne? Also das ist ja so, wenn du, keine Ahnung, DC als Musiklabel
gibt's auch,
gilt woanders. Ja, also klar, man könnte jetzt halt, da gibt es bestimmt auch welche, die aus DC kommen und sagen, ey, wenn du nicht aus DC kommst und den Sound machst, dann bist du halt einfach so fake, so ein Fake-Typ, so, ne?
Das interessiert uns aber nicht. Ich habe
den Audin halt ja auch mal gehört, ne? Von dem, wie heißt er? Von Stewart Head of State war der danach bei Dead Moon Schlagzeug gespielt hat, der Kelly.
Mhm.
Erstmal oder Doomtown. Ich weiß nicht, entweder wir oder Doomtown wurden von dem angesaugt, als wir irgendwann auf dem mit denen zusammen gespielt haben. So, der meinte so, ey, Doomtown und irgendwie euer Zeug so, Alter, ihr kommt doch nicht aus Portland. Was soll der Scheiß? So,
ne? Hat er doch recht, oder nicht?
Wir haben das
Portland, ihr kommt doch nicht aus Portland.
Wir haben das
Portland aus Bielefeld
nicht verstanden, sagen wir mal so.
Nee. Genau. Ja. Von daher, aber erstaunlicherweise, ne, bevor wir in die Liste einsteigen, das ist schon das, was, also so, und die ist tatsächlich irgendwie jetzt deutlich diverser ja geworden,
als die Erstfassung, die wir gehört haben, sowas gibt's in Deutschland aber auch kaum. Ne? Also, und wenn man deutsche oder europäische Bands, ne, also das, was dann hier Emo-Core war, das war dann ja vielleicht Arge, aber die waren dann wirklich viel, viel mehr in Richtung Downcast und Abolition-Kram und was weiß ich
alles. Also, auch da habe ich mich im Zuge dieser Liste so ein bisschen reingegroovt, weil ich dachte, okay, soll man das machen? Soll man, also, ne, sollte man vielleicht auch so europäische Bands damit reinnehmen oder so?
Was gibt's denn da?
Naja, also zum Beispiel Fireside. Ne? Also diese, es gibt eine Compilation, kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Das ist sozusagen.
Das sind so Schweden, oder?
Genau, das sind, waren Schweden. So, ne? Oder
Rusty James.
Ja, Rusty James. Magath später. Also, wir haben auch diverse Male mit Magath zusammen gespielt, ne?
Ich glaube vom Namen.
Die irgendwie aus Crailsheim oder ich weiß nicht genau, aber aus Süddeutschland, irgendwo Würzburger Ecke da. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, also früher fand ich das, hat mich das nicht so wirklich interessiert, so. Aber früher habe ich auch einfach, hat man so sich selber die ganze Zeit auf die Schulter geklopft. Also ich mir auf jeden Fall mit dieser Enfold-Nummer und da habe ich ganz viele Bands so gedacht, die wirklich deutlich besser waren spielerisch als wir. Da ich dachte, was ist denn das denn für Lappen? So, ne? Irgendwie, weil ich dachte, okay, wir sind da halt einfach die Chefs im Ring, aber das jetzt im Nachhinein denke ich mal auch meine Güte.
Waren wir ganz kaum, ein bisschen war dir das schon auch.
Doch, ja, schon.
Ja, nee, da, ich mache ja nicht Fische für Compliments. Ich meine das wirklich so. Und im Nachgang habe ich da jetzt zum Beispiel Magath gehört. Ne? Und die haben wirklich auch ein 1:1 so einen Sound gemacht. So. Also wirklich. Ne? Die haben, keine Ahnung, die standen dann halt irgendwie Bands wie, warte mal, muss ich mal eben kurz hier durchgucken. Ja, weiß nicht, so Boys Life oder nee, nicht ganz. Die sind so ein bisschen klimperiger, so ein bisschen Promise Ring, früher Promise Ring, sowas halt, ne? Nur noch ein bisschen schiefer und so. Standen die halt nichts nach. Oder von unserem Kumpel Philipp Heidemann.
125 Rübenmond.
So, da habe ich, muss ich auch immer noch, also das ist so verrückt, was mit dieser Band passiert ist. Da habe ich so gedacht, okay, die haben damals, hat das irgendwie gefühlt.
Niemand interessiert.
Ja. So, die haben halt vor einer Handvoll Leuten gespielt. Ja. Und zwar nicht, weil die scheiße waren, sondern weil das halt einfach keinen interessiert hat. Also die haben, ich glaube, 300.000 Spotify-Follower.
Das ist wirklich absurd.
So, der eine Song von denen hat halt 5 Millionen Plays.
Ach, Quatsch.
Ja. Das ist absolut Wahnsinn. Und also, weil halt, die haben halt richtig viel, also ausländische Hörerschaft, ne? Weil dieses.
Aber die haben auch eine TikTok-Kampagne gemacht nochmal jetzt, ne?
Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass halt dieses.
Das ist ja wirklich absurd, das wusste ich überhaupt gar nicht.
Ja, ich nehme mich auch nicht bis vor kurzem, habe ich direkt Philipp geschrieben, also Philipp, wo landet diese ganze Kohle, die ihr da mit den Digitalquatschen macht, so.
Das ist echt krass.
Und wenn du dann siehst, dass halt wirklich Genre definierende Bands aus Amerika 1000 Follower oder so. Irgendwie, dann denkt man so, okay, also irgendwie ist doch hier eine gewisse Schieflage. Ich meine, klar, Get Up Kids und sowas, ne, und Mineral und so, die, das sind natürlich, die kennen halt die Leute auf der ganzen Welt, weil die halt einfach auch Genre definierende und bahnbrechende, also meines Erachtens in dem Bereich bahnbrechende Alben gemacht haben, so. Aber da gibt es natürlich einen ganzen Arsch voll Bands, die halt auch echt wichtig waren für diese Szene, aber die halt im Nachgang jetzt, also das interessiert einen halt einfach keinen. Und manche, bei manchen geht es halt voll ab. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass halt diese Emo-Sache, eigentlich dieser Begriff Emo, den gibt es ja seit den Mitte 90ern. Das war dann später irgendwann in 2000ern sowas wie My Chemical Romance, genau. Weißt du, Kajal. Bands, so, die eher so Metal-Zeug gemacht haben mit einem. Mit
was ja was ganz anderes ist, ne?
Ja, richtig. Aber. Wenn du die meisten Leute oder sagen wir etwas jüngere Leute, wenn du sagst, ey, ich höre so Emo oder Emo-Core, dann verbinden
die ist das ja auch das.
So einen Kram damit, ne?
Ja, ja.
Und dann jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren mit Basement und diesen ganzen Bands, das war ja sozusagen eine Neuauflage von diesem ganzen auch bisschen Emo angetouchten Grunge-Ding, so. Was ja halt auch diesen Midwest-Emo relativ hart streift, ne, und viele Sachen da rausgenommen hat. Also zum Beispiel American Football, die haben jetzt irgendwie, habe ich jetzt Videos gesehen von so einer Reunion-Geschichte oder so einer Show, so ein Festival, das sie in England gespielt haben, da schnallst du echt ab. Da sind, keine Ahnung, 5.000 Leute, 6.000 Leute vor der Bühne, ne. Boah. Also echt krass.
So, crazy. Ne? Okay, gehen wir in die Liste rein.
Bevor wir in die Liste, eine letzte Sache noch, bevor wir in die Liste reingehen. Ich finde ja eine ganz aktuelle deutsche Band, die so ein bisschen dieses Genre wieder hat aufleben lassen, sind Wasted Years aus Köln. Kennt ihr die?
Nein? Also das, ich habe die mal kurz gehört, das klang mir aber schon so emo-ig, aber nicht Midwest.
Nicht Midwestig, ja, aber emo-ig.
Ja, so dieses bisschen breitere Gitarren, also weißt du, weniger Geklimper und so ein bisschen so College-rockigere Geschichten.
Ja, genau, eher sowas.
So ein Zeug ist ja auch gerade auch schon, das ist ja auch nicht out, das machen ja schon durchaus Bands. So,
ja. Ne?
Also, und da gibt's halt auch, also da war bei mir auf dem Label zum Beispiel, habe ich auch eine Band gehabt, die so ein Kram gemacht hat, was auch echt meines Erachtens echt super Album ist oder so. Aber ist ja auch Latte, der Punkt ist der, es ist, finde ich, für mich, ich habe mir ja auch Gedanken drum gemacht, wie man das definiert und ob man das definiert und so. Und deswegen habe ich da auch Bands in der Liste, dass wir so ein bisschen Diskussionsgrundlage haben, weil
sehr
wenn
gut.
Das nur so Bands aus Chicago wären, wäre es ja scheiß langweilig so.
Ja.
Ne? Von daher bin ich gespannt, was wo es bei euch, wo euch der Hafer sticht und ihr sagt, der spinnt wohl, das darf da nicht rein, oder warum, was fehlt, Christopher?
Bei mir ist eher oft, was für ein Scheißlied ist das eigentlich? Sowas.
Das hatte ich tatsächlich bei keinem einzigen Song.
Oh doch. Oder so völlig belangloser Scheiß. Ich denke, mein Gott. Aber das ist auch, wenn man es nicht kennt, so. Aber es gibt vieles, was ich dann doch kannte und wo ich dann sehr froh war und auch viel Freude dann durchaus an der Liste hatte.
Komm, dann lass uns doch einsteigen und die Dinge, ja, die mir fehlen, machen wir die so zur Halbzeit. Es sind 49 Songs. Also
ganz schön viel.
Ganz schön viel.
Sie können aber auch, also da sind.
Wir können auch manche überspringen.
Genau. Ja.
Machen wir eh nicht.
Ein paar Sachen.
Ich prophezeie, machen wir eh nicht.
Ja, machen wir. So, da sind definitiv Sachen drin, die ich reingenommen habe, die ich damals halt nicht gehört habe, wo ich aber so im Nachgang jetzt, weißt du, wo ich mich so ein bisschen
wieder
gedacht habe, ey, ja klar, die sollte man damit reinnehmen. Zum Beispiel,
ja, Marsmenschen, ne?
Ja, genau. Komm, sage ich euch dann, wenn ihr es sagt, müssen wir dann auch nicht lang drüber reden.
Ja, let's go, erster Song. Let's go.
Ja, hat nichts mit Midwestern Emo zu tun.
Das ist ein Top-Einstieg. Also die Band heißt Seam und der Song heißt, wie spricht man das aus?
Dekatur?
Ich habe auch keine Ahnung. So, was ist das? Ich kannte das nicht zum Beispiel.
Ich auch nicht.
Ja, kannte ich damals, als ich den ganzen Kram gehört habe, auch nicht. Okay. Ist so eine Band, die ich vor, weiß ich nicht, so jetzt vor 15 Jahren oder so entdeckt habe. Ich bin irgendwie über die Platten von denen gestolpert. Ich kannte diese Cover über diese Green Hell und Plattenladenarbeit, ne? Halt schon von damals, weil das halt schon auch, glaube ich, für viele eine wichtige Band war. Aber das ist halt diese Liste ist halt auch halbwegs nach Jahren, also das fängt bei 92 an und geht bis 2002, ne? Das ist halt so halbwegs.
Okay.
Nach Jahren. So, ne? Mhm. Und ich habe die mit reingenommen, weil ich finde, also A, kommen die aus Chicago, was halt so ein bisschen, finde ich, so ein Hotspot für geile Bands ist in dem Bereich und auch in anderen Bereichen, die so weitestgehend ein bisschen melodiösere Gitarrenmusik mit Anspruch machen. Und weil man bei der Platte schon viel hört, so ein bisschen Shoegaze an manchen Stellen.
Das ist ein sehr ruhiger Song, mit dem du hier anfängst, ne, im Verhältnis zum Rest.
Ja, ja. Ich habe, das ist, wie gesagt, das ist kein klassischer, überhaupt nicht klassisch dafür, aber ich finde so von der Stimme, von der Stimmung ist das so ein Wegbereiter. Ne?
Ja.
Also man, den kann man gut finden, wenn man generell dieses Genre gut findet, aber
also auf jeden Fall, der passt da rein.
Definition, ja. Halt, ne, das nicht, den nicht auf dem Schirm hatte. Und da gibt es so ein bisschen einen Entdecker. Das ist jetzt aber jetzt halt auch kein super Geheimtipp. Ne? Die waren schon relativ bekannt damals, also für so Indie-Typen halt, glaube ich, eher. Ne?
Ja.
Und wenn du dann so siehst, dass sie mit Bitch Magnet und so und Super Chunk und so Überschneidungen haben, das waren schon auch Bands, also Bitch Magnet war eine Zeit lang, glaube ich, halt auch echt angesagt, so in diesem Grunge-Umfeld und Superchunk, glaube ich, spielen immer noch so, ne? Die haben halt
durchgehend
Songs gemacht. Also, okay. ist ein geiler Song, hat nichts mit dem Genre zu tun, ist vielleicht so ein Türöffner gewesen für manche.
Ja, okay. Das heißt, wir haben hier aber jetzt nicht, weil wie gesagt, ich kann irgendwie, der hat dann beim Namen was geklingelt, kann aber auch sein, dass ich das irgendwie verwechselt habe. Das hat jetzt keine Punk-Hardcore-Roots, die Band. Das wüsstest du zumindest nicht.
Also, wüsste ich nicht. Und da muss ich auch sagen, ich habe wirklich halt auch eher, ich bin so ein Bauchtyp, was so
fair enough, ja.
Was diese Sachen angeht und weniger so ein Recherche-Dude, weißt du, der da so irgendwie auf die Gras, also jedem Bandmitglied hinterher geht. So, ne?
Alles gut.
Habe ich jetzt so ein bisschen gemacht, damit ich hier auch irgendwas Schlaues sagen kann, sonst hätte ich noch nicht mehr gewusst, was hier aus der Nase kommt. Aber das ist halt eine geile Platte und die haben halt, die anderen Platten von denen sind halt auch geil. Kann man empfehlen, werden so ein bisschen shoegaziger nach hinten raus. Ist gut für die Art von Musik ein guter Einstieg. So, ne? Die ist von 92, das ist so ein frühes Ding. Und dann, und da kommt man dann zu 93 und das findet dann Jobst wahrscheinlich
auch richtig gut. Geil findet Jobst das.
Findet auch Christopher auch gut.
Ja, finde ich
weiß
auch
ich
gut.
Nicht, ja, find's auch gut.
Doch, da finde ich auch gut. Ich kenne die, jetzt kommt als nächstes kommt Garden Variety, eine Band, die ich auch tatsächlich kenne und kannte und habe mich da sehr drüber gefreut. Mhm. Der Song, den du ausgewählt hast, das war
Road for Justin.
Ja. Road for Justin, genau.
Und ich habe hier lasst euch nicht irritieren von mir. Ich habe hier parallel auf dem Kopfhörer die Playlist laufen, dass ich nochmal schnell
das find ich gut.
Meine Synapsen stimulieren kann, damit mir irgendwas Schlaues oder auch nicht Schlaues dazu einfällt. Die wiederum, die habe ich zu der Zeit gehört. Die haben aber auch einen Arsch voll Alben gemacht.
Das stimmt.
So, da bin ich. Oh, ich weiß gar nicht, was das von der Debüt-LP ist der Song, glaube ich. Die haben davor ein paar Singles gemacht und waren so bis 96 waren die umtriebig. Und da finde ich halt ganz geil. Die haben so ein bisschen so einen ganz leichten Hüskadüsch-Touch, finde ich, ja. Ne? Weil die so ein bisschen schrabbeliger sind und so.
Auch schneller als viele andere, durchgehend schneller als viele von den anderen Bands hier drauf. Was wir ja auch bei der Genrebeschreibung noch nicht gesagt haben, ist, dass viele von diesen Songs ja auch auf so einem dynamischen Wechsel von ruhig zu laut schreien, leise, laut, stark darauf basieren. Und das sind Garden Variety oder jetzt zumindest dieser Song eigentlich gar nicht, weil der relativ
punkig.
Ja, relativ punkig durchgeht. Die Band war übrigens auch, was man jetzt gar nicht so erwartet, die waren auch auf Lookout übrigens.
Aber mit dem Album auch?
Nee, nicht mit dem.
Nee, das war doch so John Blanston. Was aus dann eins dieser Emo DIY. Ja,
nee, die waren mit irgendeiner Single waren die auf Lookout.
Ja. Sind halt auch, wie ich mir hier notiert habe, aus Long Island, New York, ne? Also entsprechen eigentlich auch nicht dieser örtlichen oder dieser Verortung dieses Genres so, ne?
Ja.
Finde ich aber auch, die sind zu punkig, um so, also die sind halt überhaupt nicht Grunge, die sind aber auch Punk. Die haben schon irgendwie diesen bisschen leidenschaftlich, weißt du, dieses typische, was mit eine Emo-Geste ist, dieses. Der Gitarrenspieler, der so die Schultern ein bisschen nach hinten zieht und sich auf die Zehenspitzen stellt, weißt du, wenn er singt.
Ja.
So, ne? Das Mikro immer ein bisschen zu hoch und dann immer so ein bisschen auf die Zehenspitzen, damit man noch gerade so von unten so ein bisschen ins Mikro schreien kann. Und das ist, finde ich, so ein Bild für diese Band. Ich habe die halt natürlich nie live gesehen.
Die haben, glaube ich, auch nie in Europa gespielt, soweit ich weiß. Wüsste ich zumindest nicht. Also ich habe die LP hatte ich auch relativ früh. Die war irgendwie dann schon so, die ging irgendwie ganz gut rum. Und ich finde, es ist eine Spitzenband auf jeden Fall. Die glaube ich schon, es gibt eine Handvoll älterer Menschen, Männer im Zweifelsfall, die auch schon zu schätzen wissen, aber die sonst so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Ja, die haben aber vor allen Dingen auch, was auch relativ prägend ist, finde ich, die haben schon dieses große Hymnische. Ja. Die haben schon so ein Breitbandformat, gehen die raus. Ne? Die Gefühle sind da auf so eine große Bühne gehoben. Und insofern, also ich finde auch Spitzensong, aber wir halten fest, dass die ersten beiden und auch gleich der nächste, der dritte auch nicht aus Midwest kommt.
Ich habe ja auch, wie gesagt, vielleicht habt ihr es gesehen am Titel, ich habe den Titel dieser Playlist halt so eine, da dieses Evolution noch mit eingebaut, ja, um es groß zu machen, weil ich, ob das jetzt wirklich irgendwelche Leute damals beeinflusst hat, diesen Sound in, was weiß ich, in Columbus, Ohio zu machen, weiß ich nicht, aber spätestens mit der nächsten Band, die wirklich, also das war echt ein dickes Ding. Die waren aber auch ihrer Zeit komplett voraus und waren, glaube ich, deswegen halt ja dann auch auf einem Major, ne, irgendwie, weil das halt, glaube ich, interessant, dieser Sound so interessant war, weil es so einen Crossover-Touch hatte, aber dennoch, also kein Hardcore war, kein Punk war, sondern einfach ihr, das Ding. Aber ich glaube, das war für echt viele, kann ich mir vorstellen, diese Single von denen und die Rede ist von Quicksand, halt einfach, das haben ja selbst Leute geil gefunden, die irgendwie Hardcore, also wirklich rein Hardcore gehört haben.
Ich wahrscheinlich, zum Beispiel.
Bitte? Du zum Beispiel.
Ich zum Beispiel.
Ja, ja, ich zum Beispiel. Aber es war ja auch ganz klar, guck mal hier, Sänger und Gitarrist Walter Schreifels war bei, vorher war oder parallel bei Gorilla Biscuits und bei Youth of Today, das waren alles schon Warzone, natürlich. Das waren schon totale New York Hardcore-Veteranen. Und Quicksand war, hatte zwar dieses Emo-Gefühlsmäßige, aber war trotzdem eine harte Band.
Ja, voll. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass das habe ich, glaube ich. Ich glaube auch Dine Alone, da gibt es auch dieses Video, ne? Dieses, was so ein bisschen so verschwommen war. Das meine ich, dass ich das irgendwann mal bei Metalla oder bei.
Das kann gut sein.
120 Minutes, irgendwie sowas gesehen habe, irgendwie und dachte so, Alter. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das da das erste Mal gesehen habe, bevor ich diese Single gehört habe. Aber das war auf jeden Fall, das hat für mich so einen wirklich komplett neuen musikalischen Horizont eröffnet, weil ich halt dieses so ein bisschen Crossover-mäßige irgendwie, aber trotzdem so eine Zerbrechlichkeit, was die ja haben, durch die Stimme so, ne, weil das halt ja von der Stimme gar nicht hart ist, so. Nee. Glaube ich, dass das halt für viele, die sich emanzipieren wollten von irgendwie so klassischem Hardcore-Kram oder die halt das als Erweiterung zu ihrem musikalischen Portfolio, was sie bisher hatten, hat das, glaube ich, eine große Tür aufgestoßen, nämlich für so eher alternative-lastigere Musik. Und dass halt diese Emo-Sache später halt schon, finde ich, mit beiden Füßen in so einer alternative Ecke stand, dass dem, also das ist ja, da müssen wir ja wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, nee, ne? Also genau. Wenn du dir so wollt oder so später anhörst oder so, das ist halt so College Rock im weitesten Sinne. Ne?
Genau, und das sind Quicksand ja überhaupt nicht, also in auf keinem ihrer Alben, wie ich finde, die ja in ihrer ersten aktiven Phase hatten die zwei Alben eigentlich nur, waren dann relativ lange weg. Und inzwischen gibt sie ja wieder und haben seit ihrer Reunion, ich weiß gar nicht wann, noch zwei Alben noch veröffentlicht. Ich fand das letzte Album gar nicht schlecht übrigens.
Haben wir das auch gekauft?
Das ist so ein bisschen untergegangen gefühlt, aber immer noch sehr gute Band, spielen noch regelmäßig noch live. Also sehr zu empfehlen. Ich hätte die, aber um da jetzt nochmal Kritik auch anzubringen, obwohl das ein wahnsinnig guter Song ist, für mich ist das also kein Midwest-Emo, sondern da würde ich sagen, das ist Post-Hardcore.
Ja, aber gab es da Post-Hardcore schon
zu der Zeit? Ja.
Ja?
Ja, auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen.
Post-Hardcore zu der Zeit.
Ja, die haben das, Quicksand haben das mit Sicherheit mitdefiniert, so. Aber
doch, Garden Variety würde ich fast unter Post-Hardcore.
Du hast ja, Christopher hat ja mich schon gerügt im Vorgespräch irgendwann mal, dass zum Beispiel nicht Super Chunk, sondern
Super
Touch nicht dabei sind. So, ne?
Das ist auch nicht Midwest natürlich, ne? Aber das ist auch die würde ich, mit Quicksand in eine Kategorie hätte ich die gesteckt.
Burn zum Beispiel.
Genau. Ne?
So ein Zeug. Aber die sind alle irgendwie, also Supertouch ist nicht härter, Burn ist härter. So, ne?
Burn ist härter, ja, Supertouch nicht. Ach, die sind eigentlich so emotional, aber denen fehlt so dieses Weinerliche. Ja. Genau, denen fehlt das Weinerliche und denen fehlt auch so diese, dieses große Hymnische, was viele von den Bands jetzt hier haben.
Ja. Wobei, ich muss ja zu Quicksand schon, also bei Quicksand bin ich schon auch echt konservativ. Also ich fand die Single natürlich super, weil damals Revelation, man fand das irgendwie alles gut, fand die auch live wahnsinnig gut. Die sind, glaube ich, am Anfang der 90er, mit der Single mit Seven Seconds.
Seven Seconds waren die auf der ersten Tour. Seven Seconds Tour, ja.
Ich habe die auf der nächsten Tour gesehen vor so einer Handvoll Leute im IOZ. Ja. Das war echt der Wahnsinn.
Also genau, das und das fand ich super. Aber ich war tatsächlich dann echt schon bei der ersten LP, die hat mich irgendwie nicht mehr gejuckt, komischerweise. Nein. Nee.
Die ist auch geil, ey. Da
ja,
ist ich fand die beide.
Cover-Version. Der absolute Wahnsinn, ey.
Also, warte, Moment, das habe ich gerade nicht. Die Haushuhn ist now Cover-Version?
Ja.
Ja, ey, Wahnsinn.
Ja. Ich bin die Single und dann bin ich natürlich auch so ein Spießer, dass ich sage, noch geiler ist er durch Moondog.
Klar.
Ja, da bin ich überhaupt nicht drin. Die habe ich.
Da gibt es auch wirklich nur relativ schrottige Aufnahmen. Aber das ist halt cooler, das gut zu finden, ne? Ist ja klar. Und deswegen mache ich das auch, damit ich ein bisschen cool rüberkomme. Manchmal.
Von Moondog gibt es übrigens nicht nur schrottige Aufnahmen. Kann ich dir mal schicken. Okay. Die haben irgendwann zwischendurch, hat Walter die irgendwie geremastert übers Internet, so nur als.
Es gab immer nur so eine
zum Download.
7-Inch.
Naja, es gab einen offiziellen Digital-Release.
Ah, okay.
Ah, okay.
Gut, okay. Aber natürlich akzeptable Band und als Herleitung davon konzentriert sind. Jetzt gehen wir
weitergehen. Noch eine Sache. Walter Scheifels gilt ja so ein bisschen als der Paul McCartney seiner Generation. Wusstet ihr das?
Also sagen wir mal so, der hat wenig Scheiße gemacht. Mhm. Also ich finde zum Beispiel Rival Schools,
die auch sehr erste gut,
ja. LP, ist ja auch
echt langweilig.
Ja. Wäre gut, Jobst.
Ja, macht Dick. Ihr mal.
Da fand ich aber, die fand ich live zum Beispiel quatschig. Aber egal, lass zur nächsten Band gehen, oder?
Ja. Ja.
So, weil die kommen nämlich in der Tat aus der Gegend. So.
Here we go.
Sind
ein Klassiker auch.
Typisch. Ne? Sind so, das ist, würde ich auch fast Post-Hardcore nennen, so, ne? So, da sind noch ein paar Post-Hardcore-Sachen, die aus so einem Revelation-Umfeld oder so kommen. Nämlich, warte, jetzt habe ich den Faden verloren, ist Split Lip.
Ja.
Na? For the Love of a Wounded Woman. Ja. Guter Song.
Gute Platte.
Ich finde danach, also die Nachfolgeband, die haben sich irgendwann umbenannt, ne, gleiche Leute, glaube ich, anderer Name, 2 Jahre später oder so, in Chamberlain. Ich finde, die hat so ein bisschen so einen Country-mäßigeren Touch.
Finde ich geil.
Ja, finde ich auch geil, weil live auch unfassbar gut.
Habe ich noch nicht gesehen.
Gar nicht.
Also, mega gut. Ne? Aber ich finde, Split Lip sind da drin, weil, also musikalisch nicht so 100% da verortet, was nachher so Midwestern-Emo ist, aber das ist natürlich schon auch leidend und so, ne, so gut, glaube ich halt auch irgendwie so, das waren so diese, die ist doch, wo ist denn die nochmal rausgekommen, die Split
Doghouse.
Doghouse, ne?
Genau. Und
Doghouse, zum Beispiel Doghouse-Bands habe ich da gar nicht drin in der Liste.
Außer die.
Bitte? Außer die, ja, aber zum Beispiel hier, wie heißen sie, Endpoint oder solche Sachen, ne? Weil das ist das würde ich alles als so Post-Hardcore titulieren.
Ja.
Das ist irgendwie alles so ein bisschen härter, so ein bisschen glatter, so ein bisschen.
Und auch Emo dabei auf jeden Fall, finde ich so, ne? Aber klar, aber die auch alle klar sozusagen, also gerade Endpoint, ich meine, die waren ja eine recht echte Hardcore-Band, ne? Die erste Platte ist ja ein echt Hardcore, aber dann ist sie. Und das war ja auch ein relativ großes Ding Anfang der oder Mitte 90er dann eher sowas, dieses ganze Doghouse-Kram, also Endpoint und alles, was da so gekommen ist. Aber ist für mich schon so Emo-Core.
Ja, ich würde sagen, fast sagen, das war so ein bisschen Post-Straight Edge.
Ja,
viele von diesen Bands, nämlich unter anderem jetzt hier auch Split Lip, kamen aus dem Straight Edge Hardcore-Bereich. Und Endpoint waren doch, glaube ich, kam doch auch zumindest waren.
Ja, die waren eine richtige Straight Edge Band. Ich weiß gar nicht, waren denn diese, waren die, gab es irgend so Vorbands von Split Lip? Das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht. Waren die einfach irgendwann da?
Nee, die waren irgendwann immer da.
Also ich kann es dir nicht sagen.
Ja.
Aber Ja, ich weiß es nicht. Aber ich verbinde halt auf jeden Fall die Band. Stimmt auch nicht, was ich gesagt habe, mit Dockhaus, weil Get Up Kids auch am Anfang bei Dockhaus waren. Ne?
Ja, also aber.
So. Aber die, wie gesagt, sind mir halt eher in so einem, weiß ich, Falling Forward, weißt du, dieses ganze Elliot und solche Geschichten, die halt einfach so ein bisschen so breit, also die waren halt so ein bisschen Alternative-rockiger. Also es ist wirklich sehr schwer, da Grenzen zu ziehen. Also deswegen habe ich diese Liste halt auch relativ breit angelegt, ne, damit man A, ein bisschen was zu reden hat und ich finde da, man kann nicht genau sagen, hier hört das auf und da fängt das an oder so, ne? Oder andersrum, hier fängt es an und da hört es auf.
Ja.
Ich glaube, auch eine wichtige Band, die auf jeden Fall in dieser Bubble da um meine Hardcore-Leute eine Rolle gespielt hat.
Absolut, ne? Ja, voll. Vieles von Dockhaus Records in der Zeit, das war echt so ein Go-To-Label irgendwie, ne? Gab's nicht nochmal Dockhaus Europe? Ich glaube fast. Irgendwo auch so im Süden irgendwo, oder?
Nee, ich glaube, das waren Green Oil, haben für die mal.
Ah!
So, glaub schon.
Kann auch sein.
Jobst, du verwechselt hast mit Victory Europe.
Nee,
es
doch
aus relativ sicher. World Europe, das war auch Green Hell. So,
man also weiß es nicht genau.
Eine Zeit lang war das, gab es so Ableger in Deutschland von diesen Labels. Und ich.
Naja, auf jeden Fall auch ein klares Hardcore-Label, ne? Mit allem, was da gekommen ist, also was früher da war, mit Majority of One und Transcend und diese Voice of the Voiceless Compilation und so ein Kram. Also ein eindeutiges Hardcore-Label, was in
Innenlos ist. Die war Voice of the Voiceless, war auf Dockhaus?
Ja.
Hat der Jobs eben schnell hier
googelt. Hat er schnell nachgeguckt auf Discogs. Ja. Sowas weiß ich nicht aus dem Kopf.
Okay. Ja, ja. So, und dann natürlich auch, boah, meine Güte, da kommen ja nur Bands, die eigentlich mit diesem Genre nichts zu tun haben. aber für, also das zumindest, die nächste Band war für mich halt einfach echt sauwichtig. Also die hat mich komplett weggeblasen. Darum habe ich am Anfang, musste ich mich mit dem Sänger arrangieren, was halt echt super poppig ist. Aber das ist so, was die Stimmung der Platte angeht, echt irre. Und wenn du dann halt
auch. Sag doch mal gerade, um wen es sich handelt jetzt. Es
geht um Sunday Day Real Estate von das Debütalbum von 94. Das war zu der Zeit dann halt auch schon auf Sub Pop. Und das war dann schon auch eine Ansage. Ne? Die haben ja Melvins, wer waren da noch alles zu der Zeit? Also Monster Magnet, glaube ich, und solche Sachen, oder? Also schon halt einfach echt fette, richtig, richtig fette Grunge. Dinger, so, ne? Ja. Und Sunday Day Real Estate sind da so ein bisschen rausgefallen, weil es halt sehr, ja, was ist das? Das ist halt total breit, ne? So Breitband, also orchestral schon fast, ne? Also ich finde, die machen halt eine riesen Leinwand auf. Ja. Also auf jeden Fall für mich. Und da hat man halt schon gemerkt, dass da wirklich echt so die Chefchecker am Start sind. Wir sind ja später Leute auch mit Foo Fighters, halt Foo Fighters gegründet und so, ne? Und Jeremy Anik, der hat halt auch Ewigkeiten noch auch so Solo-Sachen gemacht. Da sind ja auch noch etliche Platten danach gekommen. Und im Endeffekt haben die halt meines Erachtens kein schlechtes Album gemacht. Und da haben unter anderem auch ein Live-Album gemacht, wo du halt auch hörst, dass für das Zeug, was die machen, das war schon einfach echt Granate, so, ne? Ist aber im Endeffekt auch nicht klassisch Midwestern, sondern kommt auch.
Das passt da super rein, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ja generell auch schon ein bisschen dazu gezählt, wie auch bei meiner kleinen Vorrecherche zum Thema. Es gab so ein ganz witziges, so ein komischer, langhaariger Dude, der so ein.
Das habe ich, glaube ich, auch gehabt. Da habe ich, glaube ich, auch, glaube ich, durchgeskippt.
Ja, das war der.
Der Mexiko-Fahne an der Wand hat. Nee, eine Texas-Fahne, ne?
Kann sein, ja, weiß ich nicht mehr genau.
Ja, ich glaube, ich meine.
Und das ist es auf jeden Fall so ein bisschen mit drin und wird, glaube ich, schon auch mal dazugezählt und passt da ja auch wunderbar rein, auf jeden Fall.
Ja. So. Ja, Spitzenband, so. Und wer kommt denn danach?
Ja, aber ich habe zum Beispiel, das ist auch so eine Band, das war mir dann schon zu in der Zeit, ich kann das jetzt total annehmen, aber das hat mich null gejuckt in der Zeit.
Ja.
War das für dich irgendwas, Christopher?
Nee, auch überhaupt nicht. Das war mir.
Kennen viele Leute, die das auch echt abgefeiert haben, ja, aber das
ich
war
kann
mir
das auch, wenn ich das jetzt gehört habe, finde ich, war das so ein bisschen wie ein Wiedertreffen mit einem Bekannten, mit dem ich früher nichts zu tun haben wollte, so. Das ist schon, ich kann das jetzt schon so wertschätzen, aber mir war das damals, war mir das zu sehr so college-rockig.
Ja, da fehlt der Punk komplett einfach. Ja,
das ist auch kein, das ist auch nicht Punk so, ne?
Nee.
Aber jetzt das nächste, ne? Was kommt. So. Das ist, und die hatte ich, die habe ich jetzt erst im Zuge dieser Auseinandersetzung mit dieser Liste. Ich habe wirklich diverse Tage da, also nicht ganze Tage, aber immer mal
Jahre.
Mich jahrelang dran gesetzt. So.
Ja.
Und hatte die damals überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich hab von denen auch noch nie was gehört. Wir sprechen übrigens von Friction und der Song heißt Terracotta.
Genau. Chicago Band und Vorgängerband von Braid. Und ich das gehört, das wusste ich halt nicht. Ich habe das gehört, weil ich mich halt so ein bisschen durch so Playlisten durchgeklickt habe und gedacht habe, okay, weißt du, ich höre mal nach links und rechts so Sachen, die ich auch damals nicht gehört habe und check das aus. Und beim Hören habe ich schon gedacht, Alter, der Typ klingt halt echt wie dieser Braid-Typ so, ne? Ich hatte die aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich
kannte aber auch
mein Freundeskreis niemand, der das gehört hat, so.
Nee.
Und dann stellte sich dann jetzt halt auch raus, dass dieser Bob Nanna, das ist halt auch der Sänger von Braid und später halt Hey Mercedes. Und das ist offensichtlich, ich weiß nicht, ob das die erste Band von dem war, aber ist auf jeden Fall eine frühe Band von dem, auch von 94. Und da hört man halt schon, das finde ich, da geht's, das, also das ist so eine Band, die ist so ein Prototyp für diese Art von Musik, so, ne? Das ist so ein bisschen, also ich verbinde mit Midwestern Emo halt auch so eine gewisse Dilettanz, ne? Also,
da sind, eine Dilettanz? Warum?
Weil, einfach da sind Spielfehler in den Aufnahmen. Das ist so ein bisschen wackelig. So die meisten.
Ja, weil es nur um Emotionen halt geht. Ne? Es geht nicht um Perfektion, sondern um Emotionen.
Genau.
So, ne?
Genau. Dilettanz ist ja auch eine schöne Sache in manchen Stellen. Nicht, wenn es um Bremsen am Auto geht oder so. Ne? Aber was, wenn es so um Sturm und Drang oder sowas geht.
Absolut.
Oder so eine Ungestümtheit oder so einfach mal machen. So. Ist das halt eine coole Sache.
Und wenn das so ist, dann ist Emo auch geil.
Ja.
Und das ist genau das Gegenteil zu Sunny Day Real Estate. Das ist einfach, ja, das genau. Ist glatt.
Aber ich finde, was bei diesem Song ja auch sehr gut rauskommt, was ich auch sehr spezifisch finde für dieses Genre, ist, dass der mehrstimmige, dieser gelehrte Gesang. Es ist sehr häufig so mehrstimmiger Gesang, wo die eine Stimme immer über die andere gelegt ist und dadurch insgesamt dieser emotionale Teppich entsteht.
Oh, ein emotionaler Teppich.
Ja.
Mit dem decke ich mich jede Nacht zu.
Das ist schön.
Ja.
Das ist nachts vielleicht besser als so ein D-Beat-Teppich.
Das kommt drauf an, würde ich sagen.
Nein, das kommt nicht drauf an. So, D-Beat muss zu anderen Situationen.
D-Beat-Teppich.
Finde ich schön. Was kein schlechter Teppich ist, aber für so eine kuschelige Nacht vielleicht nicht ganz so geeignet.
Das ist halt echt, ich verbinde sämtliche Klischees, die du dir vorstellen kannst, mit dieser... Nee, nicht mit D-Beat. Ah, damit auch, natürlich. Aber
natürlich.
Mit diesem Midwest-Zeug, so, weil, wie gesagt, das war so die erste Zeit, wo ich halt echt so richtig gnadenlos, weißt du, so ganz unglücklich verliebt war und solche Sachen, ne?
Dafür ist das auch da.
Und wo halt, keine Ahnung, alles Leben stinkt irgendwie, wo ich nicht so richtig wusste, wohin mit mir, ne? 94 habe ich Abi gemacht. Na, dann bin ich irgendwie so ein bisschen durch die Gegend schlawenzelt, ohne so irgendwie ein Ziel, ja, und so. Ne?
Das ist wirklich in so einer Erfindungsphase, ja, total. Ich
war Karriere-Typ wie Christopher oder so, und also war schon immer so ein Hallodri. Ne? Und dann war das halt einfach perfekt. Und da kommen Songs, da kann ich mich so dran erinnern, also kann ich mich an exakte Sachen erinnern, so, also es gibt eine Mineral-Geschichte, die kommt später, da denke ich mir immer noch, Alter, was hast du dir denn dabei gedacht? Du bist doch keine 16 gewesen, so, sondern halt irgendwie Anfang. Aber es war halt, ich hab vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen angefangen, so eine Quarter Ramp zu bauen für meine Tochter und mich, weißt du, für die Straße zum Skateboard. Ja. So, ja, irgendwie. Und diese, ich habe dabei halt, bei, als ich Transitions gesägt habe, habe ich die Playlist gehört, als ich so die Transitions irgendwie, als ich es hingestellt habe, das Chassis gebaut habe und so, habe die ganze Zeit diese Playlist gehört und es hat halt 100% gepasst, weil zu der Zeit habe ich nichts anderes gemacht, außer irgendwie rumzudödeln und Skateboard zu fahren und so, ne? Von daher war das halt, es hat mich halt 100% irgendwie 25 Jahre zurück, nee, 30
Jahre
versetzt, so, ne? Deswegen bin ich euch da sehr dankbar, dass, und vor allen Dingen meiner Großkotzigkeit, dass ich hier der Experte sein soll, ich find's richtig toll, dass mich das wieder so irgendwie in diese 90er zurückversetzt hat, irgendwie. Naja, und Friction, wie gesagt, damals nicht gehört, aber geile Vorband von Braid ist, finde ich, so die erste Band, wo man sagen kann, die kriegt von mir den Midwest-Stempel, nicht nur, weil sie daherkommen, sondern weil sie es auch so anhört in meiner Welt.
Worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist der Look.
Den gibt es hier auch noch nicht so richtig, glaube ich.
Aber es gab doch schon auch so diesen einen Midwest-Emo-Look.
Ja, war das, aber ich kann mich halt
oder an täusche ich mich da?
So Holzketten und so erinnern, aber ich weiß nicht, das war halt eher so dieses Texas is a Reason, New York Ding. Ich weiß nicht, ob das auch mit Midwest, also
ich hätte da jetzt praktisch so Flanell, Karohemden,
ja, das ist auch so.
Viele bärtige, vollbärtige.
Naja, das glaube ich noch nicht.
Noch nicht?
Bärte spielen da noch keine Rolle.
Das ist später.
Hemden, ja.
Zum Teil auch Anzugshemden, ne?
Zum Teil auch Anzugshemden über dem T-Shirt drüber.
Anzüge und Anzugshemden.
Es war die große Schrader-Zeit. Das sagt euch beiden jetzt nichts.
Nee, Schrader, was ist Schrader?
Ja. Jobs auch. Schrader ist so ein Kauf's im Kilo Secondhand-Ding gewesen, was bei uns nicht weit, also in Niedersachsen zwar war, aber da konnte man eine halbe Stunde oder so mit dem Auto hinfahren, in Bohmte, nahe Osnabrück. Das war eine riesen Lagerhalle, wo du halt für ein Kilo Klamotten 10 Mark gezahlt hast. Na? Da haben wir zum Beispiel mit Enfold zu unserer ersten Tour mit den ehrenwerten Highscore zusammen, sind wir zu Schrader gefahren, haben halt irgendwie für, keine Ahnung, 5 oder 10 Kilo alte T-Shirts gekauft da. Das hat ja nichts gekostet. Und haben das dann halt im Innenhof vom IAZ Bielefeld so mit so selbst angemischter Farbe gesiebdruckt. Und dann.
Wie sich das gehört.
Und halt einfach alles in einen großen, also alles unterschiedliche Farben, unterschiedliche Schnitte, alles unterschiedlich. Alles in einen großen Karton geworfen. Und das war halt unser erster Merch, so, ne? Den wir hatten, weil diese ganze Infrastruktur, die irgendwann in oder Ende 90er oder Anfang 2000 entstanden ist, mit so Siebdruckereien und all sowas, das hat's ja, oder auch selbst Druckereien für Cover. So, das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich noch drauf hinaus will, weil diese ganze Ästhetik, die mit diesen Bands transportiert worden ist, was halt so Cover anging und so, das war ja komplett konträr zu dieser Hochglanz-Nummer, was du halt so vom New York Hardcore zum Beispiel kanntest, so, ne? Das, dieses, was Sören mit Tomte Tummetot gemacht hat, weißt du?
Ja, aber das verbinde ich aber echt auch eher mit diesem ganzen anderen. Das ist wieder. Ja,
Streamo, aber das kommt auch daher. Ich meine, guck dir diese frühen Sachen an, zum Beispiel von Crank, ne? Label, was halt wirklich, keine Ahnung, Mineral, Boys Life,
ja. Ganzen Kram raus. Das kenne ich alles gar nicht.
Wir haben halt die Platten, guck mal, ich habe sie extra rausgesucht, weil das hier eine maßgebliche.
Ah, okay.
Das ist die Don't Forget to Breathe Compilation. Das ist der, einfach der, das ist so der, dein Ausweis, wenn du irgendwo hin willst auf einem anderen Planeten und du brauchst eine geile Midwest-Emo-Platte, dann nimmst du die mit. Und zwar nicht nur, weil geile Musik drauf ist. Fireside, Promise Ring, Christy von Drive, Christophs verlangte Hot Water Musik, die ich nicht draufgenommen habe, Witches Humor, Knapsack, Roadside Monument, Drive Like EO, Ethan Reserve, etc. pp, Mineral. Aber jetzt check aus. Die haben halt, guck mal, was die für Cover gemacht haben. So. Und das ist alles so Hammerpress-mäßig, also so, weißt du, in so alt, mit so einer alten Druckmaschine.
Ja, okay.
Druck. Und das war halt einfach geil. So. Das war handgestempelt und so, ne? Das war, hatte okay, schon.
Das wusste ich wirklich überhaupt nicht. Das habe ich wirklich eher verbunden mit diesem ganzen Abolition und.
Ja, die so Heroin verortet. Ich so hätte gedacht, dass diese ganzen Bands, von denen du jetzt redest, dass die schon ein Stück kommerzieller.
Sind die aber, das, was ich nämlich damit verbinde. Waren.
Und auch auf etablierteren Labels waren. Aber gut, dass du das jetzt nochmal richtig gestellt hast.
Vieles, was da jetzt dann noch später kommt, ist ja wirklich schon wieder sehr hochglanzig. Viel mit so einer, also weil viel dann einfach nur so Kreise, wenn ich dann Promise Ring Platten denke oder Jets to Brazil, was man vielleicht im Weizen auch noch ein bisschen dazu fangen kann. Das ist ja eher so, da geht es ja eher um eine Ästhetik. Und das ist dann auch schon wieder aber sehr glatt und grafisch sehr ja, gut gemacht auf jeden Fall so.
Aber ich, also meines Erachtens, es gibt, was halt auch eine Tree Records, das ist glaube ich auch so ein Chicago-Label gewesen.
Kenne ich gar nicht, ja.
Die hatten halt diese Postmark Stamps-Reihe. Das war so eine 7-Inch-Reihe, die sahen aus wie so, keine Ahnung, also 7-Inch-Format, wie so diese 7-Inch normales Cover, aber als Envelopes halt. Das ist glaube ich so ein anderes Format, was es in Amerika halt so gab. Da haben die halt so Briefmarken draufgeklebt, einen Stempel draufgehauen und so. Also da waren halt echt sau viele Sachen auch gebastelt. Mhm. Einer hat auch die erste Jimmy Eat World Single hat auch so ein Foto draufgeklebt und so. Es gab halt so, meine ich, auch Elliot LPs mit unterschiedlichen Covern und all so ein Zeug. Also das war schon nicht alles, also wir reden dann nicht von diesem Jimmy Eat World Clarity Zeit, ne? Also wo einfach von so einer Platte, keine Ahnung, allein Green Hell wahrscheinlich 8000 LPs in Deutschland verkauft hat oder so, ne?
Abgefahren.
Sondern halt eher von so einem, die haben ja auch alle klein angefangen, diese, oder wenn du Boilermaker oder sowas nimmst, das sind ja schon auch Bands, die alle irgendwie aus so einem DIY-Umfeld gekommen sind, wo halt die Leute
auch. Wenn's gut läuft, ja, Chris. Ach. Wenn es schlecht läuft, nicht. Dann sind es einfach nur Jungs.
Einfach nur
College-Jungs. Dödel. Ja, genau. Gut.
Nächste Band.
Nächste Band.
Und nächster Song.
Ich muss gucken, was ist der nächste Song? Sag mal eben.
Vitreous Humor. Why are you so mean?
Habe ich noch nie was von gehört.
Kenne ich auch nur vom Namen.
Habt ihr euch den angehört? Ich habe den heute.
Natürlich habe ich mir angehört.
Ich habe ihn heute erst reingenommen, weil
deswegen habe ich ihn nicht gehört. Ich kannte die Band vom Namen.
Super. Ja, keine Ahnung. Haben auch nicht lange, also obwohl, die haben früh angefangen, die haben in den 80ern angefangen, späte 80er, aber bei 96 war auch schon Schluss. Und die haben unter anderem mit Boys Life eine Split gehabt und so. Und der Song ist auf dieser Boys Life Split. Und das ist so ein bisschen halt auch, das hat so ein bisschen so einen Nirvana-Touch. So ein bisschen.
Ja, stimmt, die Stimme. Ja.
Ja, ein bisschen stimmt. Das. Ich hab die auch in so einem Grunge-Umfeld eher so verortet gehabt.
So. Aber die waren zum Beispiel, sind auch auf der Don't Forget to Breathe Compilation halt mit drauf. Ne? Und da sind, also, wenn du dir jetzt anguckst, ich glaube, die haben halt auch bei Spotify 1200 Listener oder so. Ne? Also im Endeffekt interessiert
reicht das auch.
Ja. Oh Mann, du bist echt. Aber die nächste Band, die gefällt dir wieder.
Jo. Moment, die kam jetzt übrigens hier aus Kansas. Gehört Kansas noch zum Midwest? Ich habe keine Ahnung.
Glaube nicht.
Ja, so knapp dran.
Knapp dran, gut.
Ja, also ist so im Süden, glaube ich, ne, von diesem Midwest-Gürtel. Also es ist nicht an den Great Lakes, sondern so eine in der zweiten Reihe.
Okay.
Aber Get Up Kids kommen auch aus Kansas.
So, okay. Von daher
zählt das mit. Die dürfen mitgenannt werden. Ja, dann eine Band, danach nächster Song, Current, die habe ich damals nicht gehört.
Ich auch da nicht.
Da könnte man sich jetzt auch drüber streiten, ob man das nicht vielleicht eher in so eine Abolition-Richtung, weißt du, schieben könnte.
Ja, aber hätte ich auch eher gemacht.
Ja, habe ich aber reingenommen, um genau dieses Gespräch mit euch zu führen.
So. Ja, ist so eine Band, die ich nur so in der Theorie gut finde, ehrlich gesagt.
Echt?
Also ich habe die gar nicht so viel gehört, so. Das ist, also da gibt es ja so ein paar so mit Indian Summer und vielleicht noch ein bisschen Mos Eiken dazu und so. Ja. Finde ich in der Theorie gut, in der Praxis habe ich es aber ehrlich gesagt nie gehört.
Ich finde die auch ein bisschen zu Screamo-mäßig.
Ja. So. Ist es vielleicht.
Aber auch. Da ist es, finde ich, musikalisch, sind die so Midwest.
Wirklich, findest du?
Aber vom Gesang ist das so zu, ist es fast ein bisschen zu too much. So. Mhm. So ein bisschen zu verzweifelt, so ein bisschen zu, in der Tat, Indian Summer-mäßig, diese wilderen Indian Summer-Geschichten. Aber dennoch eine ganz geile Band, finde ich. Also ich finde den Song ganz cool. Der ist, ja, ist, habe ich mehr oder weniger auch mit reingenommen, weil die auch nur so bis 94 unterwegs waren, eine relativ kurze Zeit. Und ich glaube halt auch in dieser Frühphase durchaus einen Einfluss hatten. Aber
fair enough, finde ich.
War für mich jetzt halt auch nicht so, von mir aus können wir auch direkt zur nächsten gehen, so, weil die hatten für mich deutlich einen viel größeren Einfluss. Falling Forward, puh, da muss ich eben kurz gucken, wo die kommen, glaube ich, aber auch nicht aus. Ach doch, die kommen aus, das ist auch eine Dockhaus-Band, meine ich, ne? Das ist eine
Dockhaus-Band, glaube ich, nämlich auch.
Weil alles, was aus Louisville, Kentucky kam, war eine Dockhaus-Band. Ich glaube, man wurde direkt, man hat den Pass abgenommen gekriegt, wenn man dann nicht bei Dockhaus unterzeichnet hat.
Kann das eigentlich sein, dass die eine Falling Forward eine vorläufige Band von Elliott war?
Ja.
Ah, das wusste ich auch nicht. Hm.
Genau, gleicher Sänger. Und vielleicht auch noch andere weitere übereinstimmende Leute. Ne, zwei, glaube ich. Chris Hitchen und Kevin Retterman Umfeld.
Huh.
Hm. Ja.
Ist super Song, finde ich. Ich kannte die Band nur wirklich so ganz entfernt, aber hier diesen Song, den du ausgewählt hast, Drought, finde ich ein total schöner, mitnehmender, mitreißender, emotionaler Song, passt hier super rein.
Ja, und auch halt ein Hardcore-Song irgendwie, ne? So dieses, ja, das ist für mich irgendwie
Hardcore-mäßig, ne? So würde ich vom Sound eher so Richtung Kalifornien schieben.
Mhm.
So ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, war für mich ich habe die gehört, bevor ich Alien kennengelernt habe, so, und fand die echt eine gute Sache. Der nächste Song, Superchunk, also beziehungsweise nächste Band, Superchunk, hat das wiederum nichts mit Midwestern Emo zu tun. Die habe ich nur
rein. Nichts mit Punk zu tun.
Auch nicht mit Punk, aber ist eine geile Band, so. Mhm. Und wenn man halt so. Ich habe den reingenommen, weil die Band ist eine Blaupause für Get Up Kids. Also wenn man Get Up Kids Songs nimmt, von der Quirkiness, von der Stimme und so, und dann halt Superchunk, frühe Superchunk Songs sich anhört, dann denkt man so, Alter, die haben halt einfach 1:1 Sachen geklaut, ne? Irgendwie.
Und ein bisschen härter gemacht vielleicht, ne?
Ja, aber die erste Platte ist ja, oder diese erste LP von denen ist ja auch nicht hart. So. Oh.
Laut, ja, finde ich irgendwie schon.
Ja, weil die ist rumpelig.
Ja.
Die Superchunk-Typen, die waren ja damals, glaube ich, schon auf Merch oder sowas, also schon auf einem großen Indie-Label. Und die sind, glaube ich, einfach so ein bisschen musikalisch reifer.
Mhm. Doch älter, oder?
Bitte?
Sind die nicht auch alle ein bisschen älter?
Und kommen auch eher aus dieser Pavement-Ecke.
Ja. Und die Band gibt es, glaube ich, auch immer noch, oder?
Superchunk, ja. Ja. Ich meine schon.
Übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, kann es sein, dass es die erste Band ist, bei der auch eine Frau mitgespielt hat?
Von der Liste ja. Zwei, glaube ich sogar, ne?
Ja gut, ja. Aber das ist zu der Zeit ja jetzt nicht besonders erstaunlich. Ne?
Nee.
Also, aber es kommen noch, ne? Also ich habe schon probiert halt auch da... ein Auge oder ein Ohr dran.
In der Tat, das ist so eine Band, die hat mich irgendwie nie gejuckt. Kenn ich schon immer vom Namen, aber finde die gut. Also das ist schon, ich hab Bock, mir mehr von denen anzuhören. Also ja, insofern.
Also die sind so ein bisschen catchy, die haben auch so Abtempo-Songs und so. Echt eine coole Sache. Wie gesagt, sind nur drin, weil ich denke, dass so Bands wie Get Up Kids sind 100% Superchunk-Fans. So.
Okay, das muss ich mir dann nochmal genauer anhören, weil Get Up Kids finde ich irgendwie leider auch gut.
Wen findest du leider auch gut?
Get Up Kids.
Ja.
Aber kommen wir ja noch zu.
Ja, habe ich auch. Kommen wir noch zu. So, wie gesagt, ist nur drin, wegen, dass man die Überschneidung zu diesem damaligen Mid-90er Indie, den, ne, so Pavement, wie sie alle heißen, so ein bisschen vielleicht mitdenkt, wenn es da um dieses Genre geht. So. Mhm. Und nächste Band hatte ich ursprünglich
die, auch nicht. Die drin. Nicht weiter von Midwest entfernt sein könnte.
Drei Flaggeo.
Ja.
Kalifornien.
Die kommen aus San Diego.
Ja. Aber mega geil. Einfach echt gut. Ich hätte lieber einen Song von der ersten Platte gehabt. Gibt's aber nicht, digital. Ah, das okay. ist die zweite. Die Yank Crime. Absolute also Wahnsinnstypen. So. Also halt auch San Diego könnte man eigentlich eine eigene Folge drüber machen, ne? Was so aus der Stadt an geilem Scheiß gekommen ist. Bei da Rick Froberg sehr dann leider verstorben, ne? Letztes Jahr, glaube ich, ne? Meine ich.
Vorletztes, glaube ich.
Aber ja. Echt krass. Ich hab die zum Glück, ich war zweimal auf dem Primavera und die haben einmal auf dem Primavera gespielt, da habe ich mir die angeguckt und das war echt geil. So. Und ich habe die kennengelernt über meinem damaligen und immer noch, also damaligen echt guten Freund Stefan Sandrock, auch schon bei euch gewesen, Enfold-Sänger, jetzt kein Enfold-Sänger mehr. Und
so ein erfolgreicher Krimi-Buchautor. Ich habe mir gerade das Neue bestellt, ist schon abholbereit im Buchladen meines Vertrauens.
Ich habe auch schon die ersten 40 Seiten gelesen. Ich fand den ersten. Ich bin überhaupt nicht so ein Krimi-Typ eigentlich, dachte ich immer. Aber
jetzt schon.
Roman, kleiner Exkurs, habe ich geschenkt gekriegt zum 50. Und
ist geil.
Der lag die ganze Zeit rum. Und dann habe ich bei euch, hat er ja diese Eröffnungssequenz gelesen und da dachte ich so, ah, okay, das ist schon auch ein bisschen spooky, ne? So ein bisschen bedrückend auch. Also mit Kindern, so, kennt ihr wahrscheinlich, kann man nicht gut haben, wenn man selber Kinder hat. Und dann dachte ich mir so, ach komm, dann nehme ich das mal mit in Urlaub und habe das halt echt so ratzfatz weggelesen, weil ich es echt fand. Ich habe eine kritische Frage an ihn gestellt auch, weil ich immer noch nicht weiß, wie der eine Typ, der in der Kiste gelandet ist, da hingekommen ist, so richtig.
Ja.
Da hat er mir so einen relativ lapidaren Satz zurückgeschrieben, ja, da ist er einfach mitgegangen. Aber generell gutes Buch.
Ja, ich habe es auch sehr gerne gelesen. Ich habe es ja parallel zum Lesen, habe ich ihm ja immer meine Theorien darüber geschrieben, wie es weitergeht und wer wohl was war, lag dann leider komplett falsch.
Ey, aber das schreit nach Fernsehen, oder?
Ja, komplett.
Ja, ich habe da auch schon in verschiedene Richtungen die Finger für ihn ausgestreckt.
Genau, ja. Jetzt gibt es einen zweiten, wie heißt das zweite?
Ja,
das erste ist Dickicht oder sowas, ne, im Dickicht.
Ja. Bittere Nacht ist das
zweite. Bittere Nacht, wie gesagt. Ich habe es vorgestern bestellt, ist glaube ich gestern angekommen, aber ich habe es noch nicht abgeholt.
Naja,
und nächste Woche eine längere Zugfahrt und da werde ich das lesen.
Ja, warum ich den Quatsch erzähle? Weil ich Drive Like You das erste Mal bei Stefan gehört habe.
Ah, ja.
Also in der Zeit, das war nämlich diese Zeit nach dem Abi, da war ich so, wie gesagt, ich erwähnte es schon, so ein bisschen vogelfrei und bin sehr viel mit meinem kleinen Seat Marbella durch die Gegend gefahren. Gerne von Lippe, Lage Lippe nach Bielefeld. Alle zwei Tage. Meistens zu Nikolai oder zu Stefan. Dann haben wir bei dem rumgesessen, haben Musik gehört. Der hatte diese Drive Like EO Platte.
Welche Farbe hat eigentlich dein Seat Marbella? Hoffentlich rot.
Schwarz.
Gut.
Ja. 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 Und ich habe das zugegebenermaßen damals nicht geschnallt.
Verstehe ich.
Weil es echt in Anführungsstrichen so Erwachsenenmusik ist.
Ist es.
Mhm. Ja, das hat schon echt einen Fuß in dieser, wie heißt es, habe ich eben schon gesagt, M-Rap-Geschichte, was echt nervig ist. Ne?
Vieles, ja, das stimmt.
Aber das ist halt auch echt geil. Also das ist geil, was die Gitarren machen. Das ist ja. Speedo von Rocket from the Crypt, Swami Records spielt der Gitarre und also der Typ ist halt einfach echt eine Maschine, ne? Also jetzt später bei Hot Snakes und so und man hört das da ja halt auch alles immer wieder, bloß bei Hot Snakes ist es dann halt noch so ein bisschen poppiger und noch ein bisschen mehr Surf irgendwie und noch so ein bisschen straighter und das ist einfach echt eine geile Band. Und die haben eigentlich auch nichts so wirklich mit diesem Genre zu tun, Tauchen aber diverse Male in so Bandkonstellationen, also mit so Splits und so, oder unter anderem auch auf dieser Don't Forget to Breathe Compilation mit auf. Also so ganz weit weg können die von diesem Cluster, weißt du, diesen Label-Clustern, die es da so gab, also mit Crank, Caulfield und was noch, Tree oder so, können die nicht weg gewesen sein. So, ne? Also da muss es eine Verbindung irgendwie gegeben haben, sonst wären die halt auf dieser Platte nicht drauf gewesen. So. Und ja, also vergesst es, Drive Like Hero ist nicht Midwestern Emo, aber ist einfach eine absolut spitzenmäßige Band. Und von der man immer noch sehr viel lernen kann, finde ich. Das ist komplett zeitlos, was die machen. Das ist auch ihr das ist so ein eigenes Genre.
Ja.
Ne? Das ist korrekt.
Ja.
Ich finde ja, die hätten auch so auf Discord drauf sein können, wenn sie passt aus Discord.
Ja. Passt voll. So.
Song Nummer 12.
Ach, meine Güte.
Wir haben noch.
Boilermaker habe ich damals auch nicht gehört.
Ich auch nicht. Habe ich zum ersten Mal gehört, glaube ich. Kann mich nicht mehr dran erinnern. War, glaube ich, langweilig für mich.
Nee, ja. Ist nicht langweilig. Ist geil. Habe ich in so einem Konvolut-Plattenankauf war diese erste Boilermaker-LP dabei. Die sieht so ein bisschen so bronzefarben aus. Und dafür habe ich reingehört und fand es halt echt cool. Hat auch so ein bisschen so ein, keine Ahnung, auch vielleicht so ein bisschen. Das müsste dir eigentlich gefallen, Jobs. Das gibt's doch gar nicht, dass du das nicht gut findest.
Ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht hat's mir auch gefallen, aber es ist nicht hängen geblieben und ich habe mich nicht näher damit beschäftigt. Es gibt so zwei, drei Bands, wo ich dachte, da habe ich dann so aufgehört. Ich habe da mir nur irgendwie das Cover angeguckt und habe mir gedacht, okay, so, das ist halt auch so eine Blaupause von so einem Emo-Cover mit so einem Schwarz-Weiß-Bild, wo dann noch so der Rahmen drumherum war und mit Schreibmaschine gemacht. So, also das ist so, so sah das halt alles aus, aber es ist bei mir nichts hängen geblieben.
Ja, ich finde die tatsächlich sehr Quicksand-nah musikalisch.
Ich höre jetzt nochmal kurz rein.
Groovig. Ja, so groovig, ein bisschen wärmer. Aber ich hatte die auch nicht auf dem Zettel, aber mich haben die beim Durchhören an Quicksand erinnert.
Könnte man vielleicht halt auch vielleicht auch eher, komme auch aus Kalifornien und so, ne? Eigentlich auch nicht aus der Gegend, aber ist auch nicht so weit weg. Könnte man auch eher in die Abolition-Schublade schicken. Stecken, ist aber trotzdem eine geile Band. Im Übrigen mit Rob Crow, der später halt sowas wie Pinback und so gemacht hat und wirklich viele, viele andere Bands. Es war, finde ich, meines Erachtens eine Erwähnung wert, ist jetzt aber halt auch für dieses Genre nicht...
Moment, sag, wer war dabei, sagst du?
Rob Crow heißt er.
Was soll der gemacht haben?
Der hat auf der ersten Single, ich glaube, Gitarre gespielt oder so.
Okay. Weil hier, laut meinen Informationen, hat da mitgespielt Taron Durfee, Vocals, Bass, Rich Sanderson, Gitarre und Tim Sample, Drums.
Nee, Rob Crow hat schon mitgespielt.
Guckst du bei Discogs gerade?
Nee, ich bin hier im woanders.
Bei Spotify steht das nicht mit drin.
Spotify. Gut, dann habe ich
war auch nur bei der ersten Single dabei, aber...
Also ich habe gerade noch mal kurz reingehört. Ich finde, das ist total okay, aber auch very generic. Das juckt, damit kannst du mich nicht überzeugen.
Okay.
Aber mit der nächsten Band kannte ich wirklich auch nur vom Namen.
Die ist toll.
Ja, mega. Hat
aber auch nichts mit dem Genre zu tun.
Scheiß drauf.
Ist halt auch eher so Quicksand-mäßig, ne?
Absolut, voll Quicksand-mäßig.
So, habe ich auch bei Stefan Sandrock kennengelernt. So.
Wir reden von Shift.
Shift. Genau. Auch wiederum eine Frau mit dabei.
Ja. Eben. Und was für eine, Alter. Die hat beim Motley Crue danach gespielt. Wie geil ist das? Und Hole. Besser geht's nicht. Beide die wichtigsten Rockbands Deutschlands.
aber geile Band. Die grooven.
Ja,
also,
finde ich auch.
Ja, das ist jetzt so geiler Musikproduktivsprech. Ne? Die grooven so. Aber die grooven halt auch. Genauso wie Quicksand. Die haben halt so ein, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Flummi sind die so ein bisschen. Weißt du, das ist alles so in so, bewegt sich alles in so Ellipsen oder irgendwie so.
Ja. Ich kannte den Namen und das ist wirklich eine der Bands, wo ich dann in der Playlist-Version, die ich vorgestern oder so gehört habe, echt hellhörig geworden und dachte, was ist das denn? Richtig geil. Und dann habe ich da, und das ist ja dann, was auch Bock macht, so, ne, so ein bisschen angefangen rum zu recherchieren. Wie gesagt, dann rausgefunden, dass die A eine Schlagzeugerin hatten, was ja echt auch zu der Zeit zumindest relativ ungewöhnlich war, dass die wiederum dann bei Hole gespielt hat, bei Motley Crue, Eagles of Death Metal oder auch mit Peaches live spielt.
Nein, die hat hier mit unserer Berliner Peaches zusammen was gemacht?
Genau, da ist sie irgendwie in einer Liveband gewesen und so. Also, und wir irgendwann mal bei Motley Crue eingestiegen und eine Tour mitgespielt und sowas macht Bock, dann rauszukriegen. Das ist
natürlich ein Ritterschlag.
Ja. Und ist jetzt Best Friend mit Tommy Lee.
Auch gut. Ich kannte die auch von, die haben mindestens eine Platte auf Equal Vision auch gemacht, ne? Waren die eigentlich auch so Krishna-mäßig mal unterwegs?
Der Sänger hatte auf jeden Fall auch so ein Holzkätzchen gehabt. Also, aber ich kann es dir nicht sagen.
Gut. Aber geile Band. Sind wir uns einig, dass es eine richtig geile Band ist. Ja,
voll gut.
Und auch ein gut ausgewählter Song, Space Suit.
Ja, danke schön. So, und jetzt mit der nächsten Band, da geht es jetzt so langsam los, ne? Jetzt kommen wir in die heiße, wir nähern uns der heißen Phase 95, so. Giant's Chair sind wir doch, oder? Kommt doch, oder?
Richtig.
Ja.
Ja. Geil. Auch geiles Cover, geile, also halt auch, war wieder auch so eine Hammerpress-Cover mit so Silber, Sonderfarbe, aber halt alles so mit einer geilen Haptik irgendwie. Die kommen auch aus Kansas City. Der Song New Orleans ist von der Debüt-LP und die haben nachher halt auch noch, keine Ahnung, diverse andere Bands gemacht, Farewell Band und all so ein Zeug. Also wer halt in diesem Bereich unterwegs war, der hat die irgendwann später, sind die denen auch nochmal über den Weg gelaufen.
Farewell Band habe ich auf jeden Fall mal gesehen.
Ja, das
auf Tour.
Glaube ich auch in so einem Farewell Band war, meine ich auch in so ein bisschen Discord-Umfeld. Ne?
Schon, ne? Glaube auch.
Das,
also Band mit E, ne? Nicht mit A, Band.
Ja. Genau.
Ich muss ja sagen, das war von den Bands, die ich nicht kannte hier auf der Liste, war das eine der besten Entdeckungen für mich. Ich finde also diesen Song.
Ich kannte die Augenblicks auch vorher null.
Kannte überhaupt nicht. Ich will da auf alle Fälle mal weiterhören. Ich finde diesen Song, den finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Interessanterweise übrigens die Beschreibung auf Spotify ist so ein bisschen crazy. Da wird gesagt, equal parts early new wave, Skatepunk, Prog, Political Folk and 70s and 80s Radio Rock.
Okay. Bist du bei den Giant's Chair, bei den richtigen?
Ja. Das sind die richtigen.
Okay.
Du bist auch eine Band mit läppischen 1089 monatlichen HörerInnen.
Also, ja. Die sind musikalisch auch echt, finde ich, anspruchsvoll. Da merkst du, die haben halt irgendwie, also im Endeffekt haben da ja alle irgendwie ihren Scheiß zusammen, ne? Aber da passiert echt viel, ne? Also da passiert am Schlagzeug viel, an der Gitarre passiert viel. Die haben dieses typische Auf und Ab, da, ne, die fahren so komplett runter, werden so ganz, so ein bisschen bedrohlich, leise und dann explodiert das so. Also das hat so, finde ich, alles, was halt so einen geilen auf die Zehenspitzen stell Emo-Song ausmacht. So.
Mhm. Übrigens, je nachdem, wann jetzt diese Folge rauskommt, die spielen am 28. November in Kansas City. Also sollte jemand da in der Nähe
zufällig gerade sein,
geht in der Record Bar, 19 Uhr geht's los.
Okay.
Klingt aber auch, Record Bar klingt auch so, als ob da 12 Leute reinpassen.
Das sind riesige Venues, ist das mit Sicherheit.
Aber auch mehr gut.
Dann hätte ich eigentlich jetzt in der, also laut meiner Vorbereitungsliste, das habe ich aber glaube ich bei Spotify quatschig gemacht, normalerweise müsste bei 95 jetzt eigentlich der Captain Jazz Song kommen.
Ja, der kommt aber noch lange nicht. Der
kommt noch lange nicht.
Genau, weil, und aus dem Grund, weil dieser Song halt auf dieser, im Endeffekt gibt es halt diese erste LP nicht digital, sondern es gibt halt nur diese zusammen, also diese Compilation-Geschichte. Und die ist später rausgekommen. Und deswegen.
Jetzt scheiß drauf. Wir gehen deine Liste so durch,
wie sie jetzt ist. Wir gehen die so durch, wie sie jetzt gemacht ist.
Dann kommen wir zu Chamberlain.
Geil. Ne?
Ja,
Nachfolge, geil. Endlich, jetzt geht's ab. Ja. So, jetzt geht's ab, auch nicht so richtig mit Western.
Ja, doch, ja, oder?
Im Nachhinein übrigens mal gucken, wie viele Bands eigentlich tatsächlich aus dem
Zwei.
Mittelmeer. Kommen jetzt gleich noch welche. So. Wie gesagt, ich finde es halt auch sau schwer, weil es gibt
Nein, das ist alles, keiner kritisiert dich.
So. Kannst du ruhig machen.
Nein, ist ja gut, aber wir dürfen schon noch darüber fit zu machen.
Der Song, die haben halt so einen harten Country-Einschlag, ne? Hm. Also aber halt nicht irgendwie so Johnny Cash-mäßig, sondern so durch den Gesang, weil der Sänger halt einfach geil singen kann, ne? Irgendwie. Also Abtempo-Song, finde ich, hat halt auch.
Von welcher Platte ist der denn eigentlich?
Der Fate's Got a Driver.
Ah, okay.
War das nicht auch Dog auch
als, ja, genau. Gab es ja auch als Splitlip, ne?
Auch Dockhaus, ne? Ja. Ich eben noch gesagt, es wären keine Dockhaus-Bands drauf. Hm. Meine Güte. Genau.
Ja, da gibt es ja zwei Versionen von der Platte, ne? Einmal als Splitlip und einmal als Chamberlain, glaube ich.
Genau, die wurde nachher umgestickert.
So. Genau.
Ja.
Ich finde ja die zweite Platte noch geiler, weil die noch mehr Country ist. The Moon, My Saddle.
Die fand ich doch richtig geil. Scheiße, habe ich mir dann aber auch gekauft, weil die im Endeffekt auch geil ist.
Ist geil, ja.
Der Punkt ist, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist es ganz oft so, die Sachen, die ich damals zu der Zeit nicht gerafft habe, sind die Sachen, die im Nachgang die irgendwann Wert bekommen, weißt du? Weil ich zum Beispiel zweite Weezer LP, die Pinkerton, fand ich damals auch, dachte ich mir so, Alter, was, hier ist überhaupt kein Buddy Holly drauf, was soll denn der Scheiß? Ja, irgendwie, weil die so ein bisschen noisiger und sowas ist. Habe ich damals überhaupt nicht geschnallt, weiß ich noch ganz genau, saß ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer vor der Anlage, habe diese CD gehört, die ich mir ausgeliehen habe vom Kumpel und dachte so, what? Wollen die mich verarschen? So? ich will hier diesen typischen Weezer-Sound.
Na, absolut.
Und im Endeffekt ist das die geilste Platte, die gemacht haben.
Ich kenne die also, Null zum Beispiel.
Ja, ist geil, hör dir mal an. Aber egal, Chamberlain, super, lange auch aktiv, die habe ich irgendwie, glaube ich,
bin auch immer mal wieder, ne?
Genau, immer mal wieder. Die haben im Münster im Triptychon gespielt, hat, glaube ich, Alfred von Greenell damals organisiert, meine ich, oder Burkhardt oder so. Auch einfach Hammer-Liveband. Also, wie viele
gesehen
geschafft haben, die meisten Ami-Bands sind ja einfach so, also waren halt einfach auch dann allen europäischen Bands Ewigkeiten voraus. So,
der ne? hat so Mucker auch, ne?
Ja, aber ohne, also die waren wirklich Mucker, die sahen auch so aus.
Ja.
Aber es gab ja halt auch, nimm 400 Years oder sowas, hast du ja bestimmt auch mal live gesehen. Mhm. So, die sehen überhaupt nicht aus wie Mucker, waren aber das trotzdem Ewigkeiten, dem hatten, also haben allen Leuten die Butter vom Brot genommen oder die Margarine.
Chamberlain übrigens haben auch vor 2020 noch ein sehr gutes Album rausgebracht, tatsächlich.
Ja, habe ich mir auch gesagt.
Ist wirklich gut. Kann man sich anhören, aber ich glaube, Leute, die Chamberlain hören, die finden da auch alles gut. Es klingt ja auch immer noch eigentlich gleich und ich finde es echt gut, wenn ich mal Bock auf Country Rock habe, dann ziehe ich Chamberlain raus. Und das kommt ab und an vor, muss ich sagen.
Ja, und ist echt, finde ich, saugute Platte.
Aber so. Als Country-Fans mögt ihr denn eigentlich auch dass es meilenweit jetzt von Midwest-Emo entfernt, aber schon auch Country. Seid ihr denn eigentlich auch Fans von X, der alten LA-Punk-Band?
Ich leider nicht. Ich würde gerne.
Bin ich nicht, auch nicht drin. Nein. Das ist die erste Platte ist diese schwarze, ne? Mit diesem brandenden Kreuz, oder?
Genau, ja. Ja, Los Angeles heißt das erste Album. Und die sind danach deutlich noch country-esker geworden. Aber die haben letztes oder vorletztes Jahr nochmal ein Album rausgebracht und das ist sensationell gut.
Okay.
Aber weniger Country. Aber trotzdem.
Ja, komischerweise ist es echt eine Band, die ich würde gern cool finden, aber irgendwie ich krieg's nicht hin. Und die sind auch relativ früh erstaunlicherweise mal in mein Leben gekommen, weil es in irgendeinem Supermarkt, wirklich, also einem richtigen Supermarkt, muss noch in den 90ern gewesen sein, weil ich noch in Hameln gewohnt habe. Die hatten da irgendwie so ein paar Platten stehen und da gab es eine X-Live-LP für 5 Mark. Live at the Whiskey Go-Go. Doch, die habe ich gekauft. Ja? So, aber ich habe die null verstanden. Ich wusste, dass es irgendwie, hat irgendwas mit Punk zu tun. Das wusste ich irgendwie schon. So eine Doppel-LP, die eigentlich auch ganz geil aussieht, aber ich habe die überhaupt nicht verstanden und deswegen habe ich die Band komplett weggeschoben. So, aber da war ich auch wahrscheinlich so ein bisschen, und seitdem habe ich mich auch nie wieder angehört, so ein bisschen wie das, was Chris gerade gesagt hat. Es ist einfach so, dass, ich meine, da war ich 18 oder 17 und das war nicht der Punk, den ich in der niedersächsischen Kleinstadt brauchte zu der Zeit.
Nein, aber vielleicht könnt ihr das ja beide dann nochmal da eure Hausaufgaben machen und so ein bisschen
nachholen. Und selbst wenn ich es nicht gut finde, ist das eine Band, wo ich einfach behaupten würde, ja klar, finde ich die cool, weil es cool ist.
Ja, das Problem ist, es gibt allerdings ein Problem bei der Sängerin, Exin Cervenka oder so, die so ein bisschen abgedriftet ist irgendwann in so eine Querdenker-Richtung. Also es gibt zu der Band so ein kleines Geschmäckle aktuell. Oder jetzt auch schon die letzten Jahre, aber das Lebenswerk steht schon für sich. Okay. Machen wir weiter.
Ja,
machen wir weiter.
Wir sind jetzt mit Chamberlain auch in 96 angekommen. Meines Erachtens das Jahr, wo Midwestern Emo broke. Da sind einfach absolute Wahnsinnssachen rausgekommen.
Ja.
Unter anderem die nächste Band, Mineral. Das war das ist, finde ich. Ich kann verstehen, dass Leute die scheiße finden. Ich kann verstehen, dass man das im Nachgang sich nicht anhören kann. Und da wird genau das, was ich gerade gesagt habe, mit dieser Fragilität, mit so einer Dilettanz, irgendwie wird bei denen sehr sichtbar, ne? Weil das alles echt rumpelig ist. So, der singt zum Teil halt echt an der Grenze des Ertragbaren, so was so die Schiefheit angeht. Aber das ist auf jeden Fall eine echt. Da weiß ich noch ganz genau, da habe ich mich mit mit diesen ganzen, mit Heiko Hase von damals, Steadfast und June's Tragic Drive und so, halt alles so, ne, so Hardcore-Vögel, standen wir zusammen bei einem Konzert im Triptychon auch in Münster. Da war ich, glaube ich, gerade in Münster zum Studieren oder so. Und da haben wir uns über diese Platte unterhalten und irgendwie, man hat das Gefühl, dass jeder über diese Band gerade spricht, so wie es eine Zeit lang über Texas The Reason war, ne? Mhm. Dass alle Leute so mit denen in meiner Bubble irgendwie so gedacht haben, so da mit Texas The Reason kommt später noch, hat Tim Schmidt, erster Endfold-Bassist und so angefangen, der hatte das auf der Schuhsohle stehen, so, wo dachte so, Alter, was ist
Texas The Reason? Was soll das?
Und der sagt, hey, die Single so und Revelation und so, das ist der Wahnsinn und so, ne? Und recht hat er. Aber kommen wir später zu. Mineral auf jeden Fall, das war eine, keine Ahnung, das ist halt auch einfach echt so maximal poetisch.
Mhm.
Songs, also die Texte und so, ne? Da habe ich so das Gefühl gehabt, dass der Typ mir aus der Seele spricht. Dem habe ich mal einen Brief geschrieben, das ist das, was ich meinte. So, da habe ich so die Adresse von denen, von der Platte genommen und habe denen geschrieben und habe denen, ich weiß gar nicht mehr, was ich denen geschrieben habe, aber ich glaube, ich habe denen echt mein Herz ausgeschüttet, so, dass sie mich halt genau an dem Punkt abholen, weißt du, wo, wie es mir gerade geht und so, ne, Gloria is silent und sowas, ne, und a bright morning, thoughts flap their wings and fly und so, ne, and I can still taste defeat on my lips und solche Sachen, ne? Das ist halt alles so irgendwie, das war so mein, keine Ahnung. Das war halt einfach so für mich wie so ein, ich habe in jeder Zeile habe ich gedacht, okay, der weiß genau, was los ist bei mir. So. Und dann habe ich ihm das halt auch so mitgeteilt und ratet mal, ob mir irgendwer zurückgeschrieben hat. Natürlich nein. So. Ne? Und dann war ich kurz sauer. Natürlich, ich hatte es erst vergessen und dann habe ich mir dann, irgendwann war ich kurz sauer und aber natürlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute denen auf die Eier gegangen sind, weil das halt einfach echt die Platte ist für das Genre, ne? Für diesen bisschen angeheulten, verzweifelten, krachigen, also das ist ja halt auch alles irgendwie so an der Sättigung, also an der Röhrensättigung aufgenommen, so, ne? Man hört so, alles knarzt bei der Platte, so, aber geil. So, ne? Also ist wirklich meine, das ist so meine Platte in dem Genre. So. Ich habe mir die auch nicht angeguckt, als sie also auf die Reunion gekommen sind, weil ich brauche so eine Platte, wo die halt irgendwie auch so Anfang 20 waren, von irgendwelchen 50-jährigen Männern halt nicht mehr, weil es halt einfach, also, weißt du?
Hätte gedacht, solche Musik, die funktioniert, die übersteht, wenn man die mag, übersteht den Test der Zeit.
Das kann sein, aber das kann auch viel kaputt machen. Und ich will lieber, da habe ich lieber das Gefühl in mir, was ich gehabt habe, entdeckt habe, weil das halt genau zu dem gepasst hat, wie es mir damals ging. Und ich weiß, wie ich bin, wenn ich mir so Bands angucke. Ich finde meistens irgendwie alles scheiße, so, auch wenn es halt nicht scheiße ist. Und ich rede mir das dann wahrscheinlich halt auch kaputt und so. Und dann dachte ich mir so, nee, ey, weiß ich nicht. Irgendwie.
Das war eine gute Entscheidung.
Ja.
Ja, vielleicht war es auch super. Ich glaube, Nico war da. Ich glaube, der fand super.
Viele fanden das super.
Die Band war halt auch einfach Konsens. Ne? Also das war wirklich auch zu der Zeit haben wir ja halt auch schon irgendwie Endfold gemacht und so. Aber das hat sich überhaupt nicht gebissen mit dem, was wir als Band mit Endfold gemacht haben. Ne? Obwohl das halt musikalisch sehr weit auseinander war. Wir waren ja halt eher so bei Snapcase oder sowas. Ne? Potenziell musikalisch.
Ich habe die, glaube ich, original zum ersten Mal gehört, die Band.
Wirklich?
In dieser Playlist, ja. Für mich null eine Rolle gespielt.
Die haben für mich auch keine Rolle gespielt, aber die kannte ich schon.
Und ich kann die vom Namen, habe die nie gehört, aber deswegen, ich finde das alles sehr, sehr schön, was Chris gerade gesagt hat, und deswegen, ich möchte gar nichts Negatives dazu sagen.
Ja. Und auch hier jetzt der Hinweis für diejenigen, die am 7. Oktober in Austin, Texas sind, die können die da noch live sehen oder also 3 Tage später sind vielleicht mehr Leute in Las Vegas.
Ja, vielleicht.
Mit Sicherheit.
Nächste Band hat das Ethel Meserve heißen die.
Noch nie gehört vorher.
Ich auch nie gehört.
Ja, die sind auch auf dieser besagten Don't Forget to Breathe Compilation drauf, ist aber auch nah dran, ne? Auch halt irgendwie auch klappert in jeder Ecke irgendwie, das ist so wie so eine, wie wenn ein Schlagzeuger so ein bisschen die Treppe runterschubst, so mit seinem Kit, ne? Aber halt auch geil, also dieser Refrain, das ist halt auch diese typischen Mollakkorde, so, ne, und dann der Refrain, wenn die Stimme so bricht und so, das, also echt geiler Song, lange nicht, wirklich sehr lange nicht gehört und finde ich, passt halt einfach auch super. Würde ich auch sagen, ist halt ein 100% Midwestern Emo Song, so, der den Stempel verdient hat. Die kommen, da muss ich mir eben kurz gucken. Habe ich hier natürlich jetzt auch nicht in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, hier. Ich dödel.
Pennsylvania kommen die her.
Ja?
Ich glaube, ja. Passt.
So. Ist auf jeden Fall nah genug dran.
Ja.
Nächste Band.
Jetzt wird es wieder gut.
Jetzt wird es wieder gut für die beiden Heinis hier.
Ja.
Ne? Da steht Revelation hinten drauf.
Dann zack, abgehakt. Naja. Aber Essence Field mit dem Riesenhit Building, natürlich eine geile Band. Und tatsächlich auch, also passt für mich auch nicht so richtig rein. Aber auch endlich mal wieder ein Song, weil das hatte ich, du hast ja noch ein bisschen umgestellt noch. Aber viele von den Songs sind halt auch einfach so, da habe ich gesagt, boah, Alter, das reicht doch jetzt auch mal. Weil viele Songs fühlen sich sehr lang an, obwohl die gar nicht so lang sind. Jetzt haben wir hier mal wieder zumindest einen kurzen Knaller und eine Band, die eindeutig mit beiden Füßen im Hardcore stand. Song 1,30, geile Band. Finde ich super.
Aber jetzt hier?
Ich war ja auch noch riesiger Fan eigentlich von der, noch größerer Fan von der Vorgängerband
Reason
to Believe.
Megaband.
Ja. Megaband.
Was hast du da gerade reingezeigt, Chris?
Ja. Yeah. Split Single Mineral, ja. Jimmy Eat World Sandsfield auf Crank.
Korrekt.
Also, die haben auf jeden Fall, das ist ja also ich glaube, das ist dann irgendwann spätestens da, 96, 97, ist das so, ne, ineinander übergegangen. Da kommen dann halt auch so also Sandsfield ist ja irgendwie, hat er auch so ein bisschen so College-Rock.
Ja,
total. Ne? Ja. Zu denen kann ich sagen, mit denen habe ich mal gespielt. Wir hatten halt auch so eine, in Anfang der 90er mit Leuten von, also mit Nico zusammen.
Sprechen wir von Caramel?
Genau.
Geil.
Caramel nicht. sondern Ohio's Favorite.
Caramel Ohio's Favorite, stimmt.
Caramel war wirklich so mineralmäßig, so, ne, so sauklimperig. Ne? Mhm. Aber Ohio's Favorite war so ein bisschen
College-rockig, so ein bisschen, ne? Ja.
Mit Frauengesang, auch mit Vanessa im Gesang. Und da haben wir fünf Konzerte mit Sandsfield gespielt.
Ah ja.
Und die waren halt zu viert nur, weil der eine Gitarrist hatte, glaube ich, irgendwie, da war irgendwas Tragisches in der Familie passiert, also der ist zu Hause geblieben und die haben einfach zu viert so hart alles weggeblasen, also mit der Musik, das war wirklich irre. Also wir haben uns da also maximal blamiert. Fünfmal hintereinander. Ich bin nie so mit einem gesenkten Haupt und mit wirklich Scham in mir von der
Aber auf jetzt.
Wirklich. Ohne Scheiß, die waren so gut. So, der Basser hat losgelegt, die haben dir die Hosenbeine geflattert, der so einen Basswumms hatte. So. Schlagzeuger mega geil, Gitarrist mega geil und der, wie heißt der Sänger? John
Bunch, auch schon gestorben, ne?
Ja, ja, aber halt auch maximal abgeliefert, so, ne? Und ich glaube, die haben sich auch die ganze Zeit gefragt, was machen die Typen denn hier? Also?
Was soll der Quatsch?
So, ne? Naja.
Wie auch immer. Also die ersten beiden LPs fand ich natürlich super. Die sind dann auch irgendwie auf dem Major gegangen und dann auch so ein bisschen untergegangen, ne? Also die haben es irgendwie, hatten zumindest nicht den Erfolg, den sie sich, glaube ich, selber gewünscht haben.
Ja. Den die auch hätten vielleicht haben können, aber so ist das.
Ja. So, jetzt nächste Band sind die besagten Captain Jazz. Auch klassische Midwestern-Emo-Sache, die eigentlich ein Jahr vorher schon die Debüt-LP gemacht haben, mit, also echt die Typen, also da sind, ich glaube, Tim Kinsella mit dabei und wie heißt der andere, sein Bruder, absoluten super jazzy Masterminds, also da, die sind so weit draußen gewesen, was musikalische Sachen anging und unter anderem auch der Promise Ring Sänger war da dabei, also war so der Grundstein für diese ganzen Joan of Arc und später halt American Football und wie sie alle heißen, die Bands, die dann nachher gekommen sind, Owen und so. Und halt auch für Promise Ring. Und ja, hab ich damals, war mir das ein bisschen zu weirdo, so. Mhm. Aber wenn man halt Bock am virtuosen Spiel hat, sagen wir es mal so, dann ist man bei denen echt gut aufgehoben und ist halt, meine Platte kostet halt irgendwie was bei 250 Euro im Original, ne, oder 300 Euro, also ist relativ schon echt lange vergriffen, nicht wieder in der Form aufgelegt und all sowas, also die sind, glaube ich, auch weltweit einfach so eine Referenzband, ne, für diesen Art von bisschen angejazzten, verspielten Single-Note-Gitarren-Kram, so. Ja, auch wenn für mich damals nicht so wichtig, aber gehören auf jeden Fall in so eine Liste rein.
In so ein paar Artikeln werden die so ein bisschen auch so als die erste offizielle Midwest-Emo-Band genannt. Ja, aber haben für mich auch damals überhaupt keine Rolle gespielt.
Für mich auch nicht.
Und jetzt ist irgendwie
auch nichts hängen geblieben. Ich fand den Namen abturnt.
Ist abturnt, ne?
Ja.
Geil.
Geil.
ja, dann nächste Band auch.
Ja, stopp jetzt, bevor wir hier weitermachen. Jetzt ist für mich hier
meine Pause. Was fehlt.
Ja, jetzt möchte ich eine Erklärung von dir haben. Warum fehlt Samuel?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Single habe ich. Auch mit Frauengesang, ne?
Ja, eine der
wenigen. Ist ein bisschen zu sehr Rock, finde ich. Ist nicht so, hätte ich die auch nicht da reingepackt. Das fand ich auch geil, hätte ich nicht da reingepackt.
Ey, habe ich ehrlich gesagt im Zuge meiner Recherche, ob ich irgendwas vergessen habe, sind mir die auch nicht so untergekommen. Aber ich weiß, dass ich die Ashes gibt es ja zum Beispiel auch.
Mhm, weißt du? Stimmt, das wäre eher Emo, finde ich so.
Aber nicht so geil, finde ich, wie Samuel.
Nicht so geil.
Ja.
Ja, aber klar, ist im Endeffekt halt auch in diesem etwas links und rechts dieses Midwestern, was ich ja schon mit ein paar Bands hier angedeutet habe, kann man wahrscheinlich in diesem Dunstkreis bestimmt da halt auch mit reinnehmen.
Ist halt vor allen Dingen, ist halt eine der wirklich wenigen, wenn nicht fast die einzige, wo tatsächlich eine Frau auch singt, ne? Nicht nur,
das ist richtig, ja.
Wo eine Frau tatsächlich auch singt. Zweite Frage, warum fehlen Grave Goods?
Ich hab nie gehört.
Was?
Auch nie gehört. Grave Goods?
Ja.
Die gibt's gar nicht, hast du dir gerade ausgedacht.
Nein.
Das ist doch eine Fangfrage.
Ja, glaube ich auch, das gibt's überhaupt nicht.
Nein, Grave Goods.
Ja. Okay. Grave Diggers kann ich
anbieten. Nein, Grave Goods.
Good. Und Grave Digger gibt's auch noch, diese geile deutsche Metal-Band.
Grave Goods?
Ja. Gibt's nicht.
Doch. Doch, das gibt's aber. Das sind irgendwie so verkleidete Leute mit komischen Frisuren. Schieß los. Was für ein Label? Wo kommen die her?
Ich weiß auch nicht, wo die her. Ich weiß gar nicht viel zu denen. Ich weiß einfach nur, die haben einfach ein wahnsinnig gutes Album. Ich finde, das passt da wie Faust aufs Auge rein. Vielleicht ein bisschen melodiöser.
Wird das zusammengeschrieben?
Nee, zwei Wörter. Und das Album, was ich so toll finde, heißt New Face Revealed.
New Face Revealed.
Hab ich noch nie in meinem Leben gehört.
Von 92. Ey, habe ich auch noch nie gesehen. Aber das soll nichts heißen. Ich hatte zum Beispiel in dieser Liste, wie ihr vielleicht auch gesehen habt, Mean Season.
Ja.
Das hatte mich ein bisschen gewundert.
Das hat mich auch gewundert.
Ja, die sind aber bei uns damals.
Sind die raus jetzt?
Ja, die sind raus.
Ah, okay.
Die
raus.
Ja, weil die eigentlich, das ist auch irgendwie zu hart.
So. Ja, fand ich auch. Ist Post-Hardcore.
Ja, dann Great als Kanadier hatte ich da auch noch mit drin.
Ja. Das ist College-Rock.
Nee, nein, das ist schon.
Die sind schon geil, aber auch sind mir auch wieder viel zu glatt. Aber ist hart, viel mehr Hardcore.
Ja.
Grave Goods würde ich sagen, die sind auch viel tendenziell ein bisschen melodiösere Hardcore, aber ich würde die als Emo titulieren.
Also da hast du jetzt wirklich was ausgegraben, da habe ich weder das Cover gesehen.
Ja, habe ich auch noch nie gesehen. Ja,
beschäftigt euch mal bitte damit.
Ja, machen wir, auf jeden Fall.
Ja, machen wir, Christopher.
Ja, ja. Werden ich sofort
machen. Aber ich, Achtung, Vorsicht, das ist so ein bisschen. Das ist, die haben so krasse Ohrwürmer. Also man kann da auch leicht richtig
hingehen.
Ja.
Nie in meinem Leben gehört. Aber es gibt schon eine Single auf Wishing Well Records. Jetzt hör mal auf. Ich dachte, da kennt man auch so alles drauf, wenn man so ein Hardcore-Trottel ist. Mysteriös.
Ey, pass auf, wir machen jetzt noch eben schnell, wir feuern jetzt noch den letzten Superkracher ab.
Und dann?
Und dann gehe ich aufs Klo und hole mir
so.
Okay?
Ja.
This is the reason. Back into the left. Absoluter Wahnsinnssong. Es gibt kein Superlativ, der nicht bemüht werden sollte, wenn es um diesen Song geht. So.
Ja, ist das ja.
Was?
Ist, stimmt schon. Ich bin kein Riesenfan, aber ist ein richtig geiler Song.
Ich hab mich so geärgert. Ist die ganze Gang am Wochenende nach, ich meine, Immenhausen gefahren.
Oder so. Wahrscheinlich, ja.
So. Und ich war, weil es Wetterscheiße war oder so, glaube ich. Ich meine, das wäre im Winter oder sowas gewesen.
Da hätte ich das Seat Marbella super hinbringen können. Da hätte ich das Seat Marbella super hinbringen können.
Da sind die ganzen Bielefelder hingefahren. Und es hat mich im Nachhinein natürlich maximal genervt, weil es halt einfach super ist. Das Album ist super, diese Single, die erste Single ist super. Ja, kommen nicht von den Great Lakes, sind New Yorker, haben aber und sind auch auf Revelation, also war so eine der softeren Bands dann da in dem Bereich, ne?
Waren aber eine Zeit lang eine der Topseller wohl auf Revelation.
Ja, ziemlich sicher.
Ziemlich sicher.
Die hat ja jeder gehört.
Total.
Das war so eine absolute Konsensband. Auch wenn du harten Scheiß gehört hast, hast du das gehört, weil da irgendwie so Shelter 108, was auch immer, was Leute mit dabei waren, weil der Norman hat auch dieses Fanzine auch gemacht, ne?
Ja.
Dieses Fotosine und so, ne? Und hat, glaube ich, einfach, kannte da jeden an jeder Pommesbude. Jeder Hardcore-Pommesbude kannte den Typen so. Ja. Aber halt auch zu Recht, geile Band, so. Der Typ, der Basser von denen, der hat doch jetzt ein Konditorgeschäft, oder?
Das weiß ich nicht.
In New York. Ich meine, den habe ich letztens irgendwie, habe ich einen Bericht
über. Der Basser von Texas is the Reason? Weiß ich nicht.
So, der ist so eine, irgendwie irgend so eine Backnummer macht er. So eine fancy
Unterwasser
geklöppelt, irgendwie so Vegan-Bäckerei oder so. Also das, was es bei euch in Berlin halt an jeder Ecke gibt. So. Ne? Naja. Gute Band. Kennt aber wahrscheinlich jeder.
Benannt jeder. Wonach benannt?
Wissen wir alle. Ja.
So. Jetzt mache ich schnell Pipi.
Und hol mir ja, und Christoph und ich reden noch ein bisschen über Texas the Reason. Wo ich finde den Song richtig gut und so, ne? Aber es war also zu der Zeit keine Band, die ich regelmäßig gehört habe. Ja, und zu. Also hat mir dann echt wirklich der Punk auch wieder gefehlt. Das ist schon, na klar, Hardcore und so, ne? Aber irgendwie, ich glaube, da war ich eher in so einem, dann brauchte ich mal wieder so ein bisschen Punk und habe wahrscheinlich angefangen, Popperklopper zu hören, weil ich dachte, was soll dieser ganze Hardcore-Quatsch? Der nervt irgendwie ja auch. Aber ist schon gut.
Ja, das ist gut, aber für mich waren Texas is the Reason nie eine Hardcore-Band.
Aber doch, mit den ganzen Connections, die die haben.
Ja, die voll. Connections, ja, aber die sind weniger Hardcore-Band als Quicksand, behaupte ich.
Ja, da kann man wahrscheinlich drüber diskutieren, aber weiß ich auch nicht. Ich gucke gerade so ein bisschen, weil es nicht mit drauf, was ich jetzt aber auch jetzt...
Der 108-Drummer war da auch dabei, ne?
Ja, und die hatten und auch Shelter so
eine,
und so.
Die hatten auch, genau, die hatten so eine Hare Krishna Verbindung auch.
Naja, auf jeden Fall...
waren die nicht auch irgendwann später auf irgendeinem Major-Label?
Das würde mich überhaupt nicht wundern. Aber ich gucke gerade mal kurz nach. Nee.
Ach ja, Into Another und Jets to Brazil sind da auch auf.
Genau, das wusste ich nämlich. Jets to Brazil fand ich super, als natürlich auch alter Jawbreaker-Fan. Fand die erste LP total gut und das sind ja auch, dann wusste ich aber jetzt sozusagen erst, dass da Leute von Texas the Reason auch mitgemacht haben. Das war mir nicht bewusst. Das war für mich eben nur die neue Band von dem Jawbreaker-Dude.
Ja. Jetzt bin ich wieder da, hallo.
Ja, wir haben kurz gerätselt, ob Texas is the Reason irgendwie nicht auch so ein Major-Label-Ding hatten, aber hatten sie nicht. Zumindest nicht laut.
Die haben da auch nichts, also haben da nicht viel gemacht. Die hatten diese Single, das ist eine Split-Single, glaube ich, und die LP, oder?
Ja, Split-Single übrigens mit Samuel. Auf Simba Records, was natürlich auch super gut da reinpasst.
Die es ja nicht hier reingeschafft haben.
Ich dachte, jetzt kommst du mit wirklich irgendeinem absoluten No-Brainer.
Nee.
Dann diese Gravegoods, die kein Mensch kennt.
Ich habe euch ja übrigens hier gerade mal einen YouTube-Link geschickt. Auf den Grave Stream, von Gravegoods, denn die gibt es nicht auf Streaming.
Ich wette, wir finden nicht keine drei Personen, die Grave Goods kennen. Die sollen sich bitte melden und glaubhaft versichern, dass sie die Band kennen. Und wie gesagt, ich finde es erschreckend, weil wie gesagt, auch offensichtlich auf Wishing Well Records hier auch nicht so wahnsinnig viel rausgebracht haben, aber in meinem Leben noch nie gehört.
Ja, aber guck mal, darum ist doch so ein Gespräch gut.
Genau.
Ich wüsste nicht, wie mein Leben
existenziellen
sonst,
Lücken.
Ja, total, die so wichtigen Dinge des Lebens. Gut, Texas the Reason finden alle gut.
Nächste Band finden alle gut?
Nee, Texas the Reason. Nächste so. Band, weiß ich nicht.
Ja, das ist wieder so, die gehen mit mir Hand in Hand mit Giant Chair. Boys Life ist, finde ich, auch ähnlich so musikalisch, so ein bisschen schief, so ein bisschen krumme Akkorde dengeln, ein bisschen schief drüber jaulen.
Klassisch Midwestern Emo eigentlich, ne? Klassisch
Midwestern Emo. Ne? Genau, können wir vielleicht auch da einen Haken dran machen. Ist ein ganz gutes Album, aber auch ein bisschen anstrengend. So.
Das ist so eine typische Band, wo ich dann denke, ich habe gerade noch mal kurz reingehört. Ja, okay, der Song ist nicht so lang, knapp über 3 Minuten, fühlt sich aber an wie eine Viertelstunde. Obwohl da so relativ viel passiert. Und das hatte ich bei einigen von diesen, die ich denke, Alter, hör doch mal auf jetzt, was soll das denn jetzt? Ja, so.
Wahrscheinlich bei Chrissy Frontdrive auch, würde ich vermuten.
Wahrscheinlich, ja.
Aber vieles dafür habe ich ja jetzt aus dem Jahr 97 ein ein Song, der seinesgleichen sucht, ist durch Label-Verwandtschaften und so, rutscht der, glaube ich, immer wieder in diese Midwestern-Geschichte rein. Komme eigentlich aus Kalifornien. Knapsack oder auch Knappsack,
wie er natürlich
bei uns genannt wurden. Ist Courage Was Confused, ist, meine ich, von dieser Doppel-10-Inch, also eigentlich das dritte Album von denen. Sind so verbrüdert, glaube ich, mit so Semayam und so. Ich meine,
klingt,
die haben
sehr ähnlich irgendwie. Ja. Spielt nicht jetzt irgendjemand von der Band bei Semayam oder sowas eine Art? Aber weiß ich auch nicht ganz genau.
Kann gut sein.
Die spielen aber übrigens jetzt auch am 10. Oktober auch in Las Vegas mit
Männern zusammen. Was ist da los?
Ja, das ist so ein Best Friends Forever kleines Festival.
Cool. Geil. Ja, habe ich gesehen im Gleis vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so. Das war so eine, da haben die sie nochmal aus dem Sarg gezerrt. Ich hatte hohe Erwartungen, weil ich halt, wie gesagt, diese Alben ganz geil finde. Die sind so, ich habe das, was für viele Semayam ist, ne, dieses oder Leatherface, das sind so Bands, die hat man damals beim ersten Mal am Baggersee gehen gehört, ne? Also verbinden viele mit Leatherface. Auf jeden Fall viele, die ich kenne, so die Muff Potter-Umfeld und so, ne? Oder Semayam auch, ne? So die ganze Nagelgang und wie sie alle heißen, die sind so mega Die-Hard-Fans von so Leatherface und Semayam und so. Ich habe das damals zu der Zeit halt überhaupt nicht gehört, sondern ich habe das später kennengelernt. Deswegen haben die für mich nicht so eine emotionale Bedeutung gehabt. Ich habe halt eher diese Knapsack-Sachen gehört. Die sind für mich so, was für andere Leute Semayam ist. So. Ist jetzt nicht der Wahnsinn. Eigentlich relativ simples 3-4 Akkorde.
Aber das ist schon schön. Das funktioniert
aber,
ja, gut.
Die haben aber echt Hits. So, ne? Die haben echt gute Refrains und so. War live okay. Also war nicht scheiße. Aber war jetzt halt auch nicht, dass man dachte, Alter, was für ein Wahnsinn. So. Aber es ist eine gute Band, haben gute Alben gemacht. Kann man sich eigentlich greifen an Alben, was man möchte. Die sind alle irgendwie gut.
Ja. Also kannte ich auch nur vom Namen. Läuft natürlich bei mir auch unter Knapsack. Natürlich.
Natürlich.
Aber auch gleichzeitig so ein Name, wo ich dachte, der schreckt mich eher ab.
Ja, ist auch scheiße, der Name.
So, irgendwie, ich weiß nicht, was es bedeutet, juckt mich auch nicht, klingt auf Deutsch bescheuert. Aber ist finde ich gut, weil es tatsächlich schon ganz schön Semayamig ist. Und von denen bin ich natürlich Riesenfan.
Siehste?
Was ich auch noch als Frage hatte, ist, warum sind Avail eigentlich nicht hier drauf?
Weil das ist... Du wirst wahrscheinlich auch gleich irgendwann fragen, warum man halt Hot Water Musik nicht hier drauf. Bei mir das ist für mich so Emo-Punk.
Ja.
Aha.
Ich habe eine Band, die so ein bisschen dieses Genre streift, die kommen später. Zu Recht könnte man fragen, weil Hot Water Musik nämlich unter anderem auch auf dieser Don't Forget to Breathe LP drauf ist. Die fallen aber auch komplett raus. Durch die Stimme.
Ja,
weil es halt so grölig ist.
Ja.
Das ist halt so, wenn es eine Oi-Abteilung bei...
Oi-Emo.
Wenn es Oi-Emo gäbe, dann wäre das Oi-Emo.
Ja, ist so. Mit Saufen auf jeden Fall. Die anderen trinken halt ein Drahlwasser oder ein Wein.
Nein, die trinken Räubusch-Tee.
Ja, genau. So, genau, Räubusch-Tee, das war sehr verbreitet.
Genau. Ja. Und Hot Water Musik säuft wie was weiß ich.
Da bin ich, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ah. Kenne ich auch nur so vom Namen, aber ist auch Mini-Band. Also, aber Knapsack, abgehakt, gute Rockband. Finde ich gut.
Ja.
Nächste Dann haben Band. Wir wieder sehr klassischen Midwestern Emo, oder?
Genau.
Rainer Maria, Breakfast of Champions. Auch alles, der Name ist Emo ohne Ende. Wir nehmen einen verrückten Namen von einem deutschen Dichter. Breakfast of Champions, Kurt Vonnegut, Referenz natürlich auch sowas alles. Aber finde ich gut.
Ist zwei Bands sag ich schon. Drei Leute, zwei Frauen in der Band.
Aber.
Wir haben übrigens erstaunlich viele Trios hier in der
das
Liste.
Das stimmt.
Sind schon ein paar dabei. Ich muss gerade mal eben gucken, wo ist dieser Song denn drauf? Ich habe mir zu diesem Song habe ich geschlampt, muss ich sagen. Ist, glaube ich, eine Single, ne? Oder diese EP, die erste.
Weiß niemand.
Kann das sein? Nee. Das
weiß ich nicht.
Oh Mann, kannte die auch nur vom Namen, hab die jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal gehört auf deiner Playlist. Aber fand ich ganz nett.
Ja, finde ich auch ganz gut.
Hör gerade nochmal. Tut nicht weh.
Tut nicht weh. Schon sehr professionell, sehr kommerziell, sehr warm, so sehr ein. Das ist schon wieder diese Kuscheldecke, ne?
Das ist eine Kuscheldecke.
Ja, aber ich finde, das habe ich früher nicht so wirklich gehört. Jetzt im Nachgang denke ich mir, warum eigentlich nicht? No. Weil das passt sehr gut rein. Ja, keine Ahnung, habe ich gepennt offensichtlich. Aber es ist, finde ich, ein total solider Song. Haben relativ großes Oeuvre. Kann man sich vielleicht so sein kleines Schmankerl rausgreifen. Dann
boah, ich lese gerade, die haben innerhalb von 2 Jahren 80.000 Platten verkauft.
So was? Groß? Was ist das, so Major-Label-Krams?
Ja, ich habe jetzt nur so quer gelesen, ja.
Ne? Also, und Polyvinyl war eine Zeit lang schon durchaus angesagt. Also, ich weiß aber nicht, ob die da das verkauft haben. Warte mal, wo hast du das gelesen?
Das habe ich hier auf Spotify auch gelesen.
Okay. Krass, die LPs sind fast alle auf Polyvinyl. Aber die waren auch eine Zeit lang richtig angesagt. Also die haben Braid und sowas auch gemacht. Und warte, was ist denn da noch drauf? Ja, eigentlich Braid nur. Auf Montreal, die waren eine Zeit lang auch angesagt. American Football halt auch. War schon aus Illinois auch das Label. Eigentlich auch so ein Midwestern-Label. Mhm.
Gut.
Ja, nächste Band wieder ein bisschen sperriger, Roadside Monument. Auch auf dem besagten Don't Forget to Breathe Sampler. Die kommen aus Seattle. Auch ein Trio. Ja, schon auch eher anstrengend.
Aber auch eher langweilig.
Ja, fand ich auch.
Ja, habe ich so.
Kannst du eigentlich rausnehmen.
Aufgenommen. Aber ja.
Von mir aus kannst du weg, Chris.
Ja, okay. Okay. Nein, komm, jetzt hat er ausgewählt und kannst auch drin bleiben. Also auch durch die kleineren Hänger wird der Rest ja auch umso größer.
Das stimmt natürlich. Aber ich gucke jetzt gerade mal, ob das auch so. Ja, okay. Kennt aber auch kaum jemand die Band offensichtlich.
Nee, auch, wir waren auch nicht so riesig. So. Ja, dann aber wiederum eine Band, die, glaube ich, ein bisschen schon auch bekannter war, Christy Front Drive.
Yes.
Ja.
So. Und ja, keine Ahnung. Bei denen bin ich so hin und her gerissen. Ich finde, die haben so mega geile Momente. Die haben aber auch Songs, die echt wie Kaugummi sind. Mhm. Aber der, finde ich, der hat schon halt auch, ja, der passt, finde ich, vom Vibe echt gut.
Ja, passt gut rein, ja.
Passt gut rein, so, ne? Unter anderem auch auf diesem Sampler drauf. So, also wenn man halt irgendwie...
Eigentlich braucht man nur diesen Sampler.
Nur diesen Sampler, klar.
Vermutlich ist der einfach diese Playlist einfach eine Kopie des Samplers. Nee. Wir wissen es nur nicht.
Ja. Also, kann ich auch eher so vom Namen, hat mich aber auch echt nie wirklich gejuckt, habe ich auch zumindest
jetzt
nicht.
Christy Front Drive?
Ja, nie bewusst irgendwie gehört. Ich finde das total okay, so, ne? Aber ja.
Punk ist das nicht.
Punk ist das nicht.
Nee.
Weiter.
Ja, nächste Band, Pogo.
Ja, die habe ich gehört und ich dachte, ich höre die Cranberries.
Es hat schon echt auch so einen harten Indie-Touch, ne?
Ja, auch der Gesang, die Stimme und der Gesang der Sängerin hat mich total an die Cranberries tatsächlich erinnert.
Ja, stimmt schon, ein bisschen schon. Aber guter Song, finde ich auch.
Ja, ist ein guter Song, aber das ist für mich keine Indie-Rock.
Nee, das könnte theoretisch halt auch irgendwie gut im Radio irgendwie so laufen. Ja. Aber auch wieder mit Damenbeteiligung oder weiblich gelesen. Weiß man ja nicht so richtig, aber auf jeden Fall mit diverser Besetzung.
Habe ich original damals, der Name hat mir, kannte ich nicht, gar nicht. Aber es ist so eine Band, die irgendwie jetzt, weil die spielen, glaube ich, auch wieder, kann das sein, ne?
Die haben saulang nichts gemacht und dann
jetzt gibt's sie wieder so, ne?
Vielleicht sind die auch in Las Vegas dabei, aber ich glaube nicht.
Kann, theoretisch ja. Aber da sind die mir dann irgendwie über irgendwelche Social Media Kanäle irgendwie so vom Namen aufgefallen. Was ist denn das für ein bekloppter Name auch? Hatte die aber auch noch nie gehört, find's aber irgendwie auch nicht schlecht. Und wusste nicht, dass, also ich wusste dann irgendwie so, oder habe dann erst mitbekommen, dass es die Band überhaupt gibt. Und dann habe ich auch relativ schnell, dass es irgendwie auch so eine, eigentlich eine alte Band ist, aber die, ich, also, wenn du mich mit der 90er fragt, das kennst du Pogo, hätte ich gesagt, klar.
Erste Reihe, ne?
Aber immer erste Reihe. Aber keine Band, die so einen absurden Namen hat.
Ja, vor allem, es wird ja auch P-O-H-G-O-H geschrieben.
Das ist okay. Das ist Punk, das geht klar.
Ja.
Aber kanntest du die vorher,
Christopher? Nein, nie gehört.
Ich habe die damals zugegebenermaßen auch echt nur in diesem Plattenladen-Kontext und so von so Konzerten und so mitgekriegt. Ich meine, die waren auch bei dieser Postmark Stamps-Reihe dabei und Nico hatte relativ viele von diesen bisschen abstruseren Screamo-Emo-Sachen genauso zu hören und da, ich bin mir ziemlich sicher, dass der diese Single gehabt hat. So, aber nächste Band ist natürlich ein absoluter Meilenstein.
Absolut.
Auch. Get Up Kids, Shorty, For Minute Mile, weiß nicht, vielleicht war Shorty auch auf der Single auf der ersten drauf, kann oder Love Letter, ich habe hier so ein bisschen auch alte Singles rausgekramt. Ja, auch geile Band, ne? Das hat so, dass auch hat Leute dann auch bei uns da im Freundeskreis bewegt und begeistert, die eigentlich mit dieser ganzen Art von Musik nicht so richtig was zu tun hatten, ne? Aber das war so schon einfach gut. Echt.
Und?
Ist halt natürlich auch so ein bisschen Eisdielenmusik, ne?
Total.
Auf der ersten Single ist da drauf, der Song. Huey Production Records, Kansas City.
Ja, das ist sie mal.
Also haben sehr früh schon echt gute Songs geschrieben, kann man da sagen. Da, wo andere Leute drei Singles gebraucht haben, um mal irgendwie irgendwo so anzukommen, das haben die als ersten Song auf der ersten Single gehabt. Ja, geil.
Wann hast du das letzte Mal gesehen?
Boah, weiß ich nicht. Lange her. Ich finde aber auch im Nachgang diese On a Wire LP von denen, die so ein bisschen country-mäßiger ist, fand ich damals halt nicht geil. Habe ich mir die aber dann jetzt vor 5 Jahren dann halt auch nochmal irgendwie nachgekauft, weil ich die eigentlich auch geil finde. So, also das ist auch schon super. Die sind ein super Songwriter, der Sänger und Gitarrist. Oh, wie heißt er nochmal? Egal, der hat ja auch Solo-Sachen gemacht und so, also der ist schon einfach echt ein stabiler Songwriter, kann man nicht anders sagen. Die haben bei mir mal in meiner ersten WG-Wohnung in Münster, hat der süße Schlagzeuger von denen bei mir im Zimmer auf dem Boden geschlafen, weil wir für die das Konzert mit organisiert haben, beziehungsweise die Band untergebracht haben. Das war halt auch so ein, die über die Dockhaus-Connection, Burkhardt hat damals aus Bands gebucht, haben die in Münster gespielt und da haben wir die halt aufgeteilt, ne? Und der lag bei mir auf meinem 10 Quadratmeter WG-Zimmer.
Ja. Ich habe die tatsächlich dieses Jahr noch gesehen. Ich bin eigentlich nicht so ein Riesenfan, aber meine Lebensabschnittsgefährtin total. Und die sagt, ich möchte gerne, dass du mitkommst. Und dann habe ich gesagt, okay, und dachte mir irgendwie, ja, komm, dann gehe ich halt da mit und
Wo haben die End gespielt? Of the Story
in der Columbia Theater. War ich ganz nett, weil es nicht zu groß ist, eine ganz gute Location. Aber es ist halt eine Rockshow so, ne? Aber am Ende des Tages habe ich, glaube ich, mehr Spaß gehabt als sie und konnte mehr mitsingen, erstaunlicherweise. Es war diese 25 Jahre Something to Write Home About und so. Das ist, und
Amy, don't hate me.
Ich habe die nie gehabt so und habe die auch, also wenn du mich fragst, bist du Get Up Kids Fan, würde ich immer sagen, nein.
Aus Prinzip. Aber
Ein bisschen aus Prinzip, aber ich kenne total viele Lieder von und die sind schon geil. So, also das hat schon Bock gemacht. So.
Die haben halt super Pop-Appeal.
Ja,
die
total.
Haben mega Spaß. So. Ja. Und also da, ich habe die irgendwann zu der, nach der zweiten Platte Something to Write Home About, da haben die, ich weiß gar nicht, ob das so eine Green Hell-Veranstaltung mit war, aber da haben die in einer Live Music Hall in Köln.
Ist das nicht riesengroß?
Ja, aber da war halt so Hot Water Music, Get Up okay. Kids, weißt du, da waren halt da 1000 Leute und der ganze Laden hat halt irgendwie diese ganzen Songs mitgesungen, so, ne? Naja. Also das war schon, die haben schon wirklich die Nazaré Big Waves der Midwestern Emo Wellen haben die abgesurft. Aber auch zu Recht, ne? Aber entfernt sich natürlich so ein bisschen von diesem verqueren um die Ecke angejazzten.
Ja, das ist schon sehr, Leid. Sehr süffig.
Ja, ist schon so Partymusik auch so ein bisschen,
ja,
auf eine
natürlich,
Art.
Ja, natürlich. Auch so Studentenmusik, ne? Die kann auch auf so einer Erstsemesterparty voll laufen.
Ja, aber nicht die erste Platte, dafür ist sie zu rumpelig. Bei der Something to Write Home About gebe ich dir recht, die ist ja auch fetter, da hast du gemerkt, die haben von dieser ersten Platte, glaube ich, halt auch Unmengen verkauft.
Wahrscheinlich, ja.
Green Hell hat auch, also keine Ahnung, wie viel die verkauft wurde, aber echt irre. Mhm. Ja, und naja, was auch immer.
Übrigens auch hier wieder ein kleiner Live-Hinweis. Am 4. und 5. September, zwei Tage hintereinander in Anaheim im House of Blues zusammen mit Jawbreaker zu gucken.
Oh, na guck, ganz gutes Line-Up.
Oder?
Jo. So, nächste Band.
Rosie Tucker auch noch dabei übrigens.
Wer?
Rosie Tucker, sagt mir jetzt nichts.
Mir auch nicht.
Mir auch nichts.
Nächste Band, Cursive.
Sagt mir nichts. Kannte ich nicht.
Kannte ich auch nur vom Namen. Da hatte man gedacht, gibt es eine deutsche Band, die so ähnlich heißt? Oder gibt es eine deutsche Band, die Cursive heißt?
Ich weiß nicht. Es gibt noch Cursed, aber das ist eine ganz andere Sache.
Das ist was anderes.
Und es gibt Curse.
Gibt's auch. Spitzenrapper.
Joseph aus Oma. Also den Song, den habe ich bei John Peel auf einer Rückfahrt, da haben wir verkauft mit Green Hell, glaube ich, irgendwo im Osten oder in Berlin. Wir haben ja so irre Verkaufstouren gemacht mit dem Bulli von Münster nach Berlin für ein Konzert, ne? Platten verkaufen und dann wieder zurück. Glück haben, dass man nicht irgendwie Ärger mit Cortex bekommt und dann schnell wieder aus der Stadt.
Das war die Zeit, wo noch kein Gewicht kontrolliert wurde und so, ne?
Ey, Alter. Und dann sind wir da über die Mindener Berge gefahren und haben John Peel gehört. Frank ist halt gefahren mit einem Auge nur noch offen. Die große Tartex-Dose, die es damals noch gab, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Diese Hundefuttergröße.
20 Zentimeter hoch. So. Ja. Gab halt immer als Verpflegung. Guck, das sind so diese Sachen. In diese Sachen erinnere ich mich dann. Wenn ich es gab halt immer so ein zwei oder ein Fladenbrot, also Sepp, Frank, ne? Und damals ich gerade neu ein Jahr in Münster, habe da halt bei Konzerten so mitgeholfen, bin da mitgefahren, so, ne? Und also Sepp und Frank sind immer gefahren. Sepp Highscore, Jobs Buddy und damaliger Münster Crew Mitarbeiter, mit dem wir auch Konzerte gemacht haben und etc. Ist egal, jedenfalls, wir sind immer mitgefahren. Sepp hat da schon fulltime gearbeitet, haben Platten verkauft und als Verpflegung gab es halt immer ein Fladenbrot vom türkischen Laden oder zwei Fladenbrote und eine Hundefutterdose Tartex.
Und ein Messer. Die alle gleich gespeckt haben. Obwohl, wenn Tartex, weil diese ganzen Hefeaufstriche, die kann man ja wirklich nicht mehr essen, gibt es ja auch zum Glück kaum noch, ne? Aber Beste war Winzer, sage ich dir.
Ja, und ich sag dir, meine Tochter, wenn die vegetarische Aufstriche ist, dann isst die halt nur das. Die isst diese Hofpasteten, diese Hefeaufstriche.
Ja.
Und Lieblingspaste.
Oh Gott, okay, damit kannst du mir mit Kinder jagen.
Also, wir auf jeden Fall auf dem Rückweg von Berlin, alle schon kleine Augen, weil wir ja schon 3 Stunden Auto gefahren sind und mit einem viel zu schweren Auto und John Peel gehört. Und dann kommt halt dieser Song, Cursive Downhill Racer. Und der ist halt wirklich, sie unterhalten sich ja auch in dem Song, ne? Also es ist ja so, die legen ja los, das ist halt so dieses Randandan und dann kommt dieser schiefe Akkord so und dann labert ja einer von hinten rein, so, ne, ist ja wie auch so eine Lap-Steel-Gitarre, so eine und der so, das war wohl nix und so, ne, und dann geht der Song wie von vorne los und dieser von Tim Kescher, der Gesang und so, das ist halt einfach, finde ich, irre. Also einfach irre. Das ist einfach ein irrer Song, den ich immer mit dieser Tatex-Dose und dieser übernächtigten Fahrt und mit einem Fuß im Grab, weil Frank nur ein Auge auf hatte und so.
Hat er da eigentlich dann für den Verkauf an einem Tag hin und in derselben Nacht dann noch zurückgefahren?
Ja, na klar, was denkst du denn?
Am Hotel ist zu teuer.
Am laufenden Band, die sind halt nach Leipzig gefahren, Coney Island verkaufen und aus Leipzig zurückgebrettert um 3 Uhr morgens.
Boah.
Aber wir haben ja mit Enfold, also abgesehen davon, haben wir das ja mit Enfold genauso gemacht. Wir sind ja halt auch nach Freiburg gefahren, ein Konzert gespielt, um 2 Uhr das Auto geladen und dann halt von Freiburg halt wieder zurückgebrettert. Und morgens um 7 Uhr irgendwie in Bielefeld angekommen.
Aber was erklärt, warum?
Ja, weil es einfach irre ist. Und weil du halt zu der Zeit
auch. Irgendwer auch immer nach Hause wollte.
Ey, und weil du halt einfach zu der Zeit hat es sich auch gelohnt. Da hast du halt für einen einfach wahnsinnig guten Umsatz Platten verkauft. So, also wer hat denn da in Leipzig Platten verkauft?
Ja, aber ihr als Band, warum habt ihr da denn nicht irgendwo bei irgendjemandem übernachtet?
Sag mal Jux, wo die hingefahren sind.
Ja, weil es gab dann irgendwie im Feld musste jemand arbeiten oder
jemand
wollte.
Ja, ich habe keine Lust schlafen.
Also wobei ich das irgendwann auch, also das kann man mal machen und das hat irgendwie auch was, ne? Irgendwie dann, wenn man dann zu zweit vorne sitzt und dann geht die Sonne schon auf und so, ist irgendwie schon auch geil. Aber nachdem ich auch echt mal sekundenschlafmäßig mal den Bus von Hippocritical Society aus Hannover an die Leitplanke gesetzt habe. und danach habe ich das eigentlich echt versucht zu vermeiden. Oder aber, ich bin auch, also weil dann irgendwie das neben mir und meinte, ja klar, bleibe ich wach und irgendwie dann halt doch nicht. Und wir wollten nämlich von Ypres nach Göttingen zurückfahren, was echt auch eine ganze Ecke ist. Und ja, also das hätte ich, war man mehr als mit einem Fuß im Grab, weil das Ding, ich bin halt an der Leitplanke wach geworden, das war komplett im Arsch, das Ding. Fuhr zum Glück noch und so, aber also.
Ja, Frank ist auch mal auf dem Rückweg vom Wacken, glaube ich, im Graben gelandet mit dem, ja, mit dem alten orangenen Bus. So. Also ey, einfach irre. Ne? Das war, also würde ich jetzt halt auch nicht mehr machen. Nee. Und aber irgendwie, und da sind wir sind ja mit dem, also mit Enfold jetzt, sind wir ja mit so einem Polo.
Mhm.
Ne? Mit dem Polo komplett vollgepackt. Auf der Rückbank haben die Leute drei Lagen Gigbags mit Gitarren auf dem Schoß gehabt. So sind wir durch die Gegend gefahren. Und halt nicht 100 Kilometer. So, nee. Ne? Also das war wirklich, also. Ja, im Nachgang, also es war halt alles geil, es hat ja auch irre Spaß gemacht, aber schon auch einfach dämlich, geht nicht anders zu sagen. Und dann hat Tim Kescher halt einem ins morgens um, keine Ahnung, 5 Uhr an der Porta Westfalica hat erst John Peel, Gott hab ihn selig, diese Band anmoderiert. Ich habe noch nie was von gehört und dann ging dieses Gequieke los und so. Ich dachte, boah, wie geil ist denn das? Wie super ist denn das? Ja, geile Band. Hat unter anderem halt dann ja auch einen deutsche Ablegerplatten wurden rausgebracht von hier aus Magdeburg. Wie heißt er nochmal, Jobs? Du kennst ihn auch.
Nee.
Nicht Man with a Golden Arm, irgendwas mit Society. Ja, kriegt man raus, auf jeden Fall.
Okay, das will ich aber jetzt rauskriegen, weil das muss ich irgendwo. So, da wird jetzt.
Während du das rauskriegst, sollen wir nicht mal weitermachen?
Nee, ja, das machen wir jetzt erst fertig.
Nee, du kriegst das raus. Nächste Band.
Ich bin gerade dabei, ich bin mal auf Discogs, da muss alles stehen.
Ja, mach.
Aber nicht.
Nächste Band. Jobst googelt leise. Nächste Band, Joan of Arc. Ist Captain Jazz, haben wir eben schon gesprochen. Joan of Arc, Nachfolgeband. Auch irre, der Song mit so, ich weiß nicht, was das ist, eine Maulorgel oder irgendwie so, ja, was dann auch bing macht oder so. Oder so ein Rohr, weißt du, diese Pfeifrohre, die man so, ich weiß nicht, wie die heißen, einfach so ein Schlauch, den man durch die Luft schleudert. Auf jeden Fall Chicago Band.
Sehr ja, verspielt, sehr natürlich auch, ne?
Ja. Aber gut. Dann kommt wieder eine Band. Kill Holiday.
Geil.
Ja.
Ja, und jetzt mal wieder ein bisschen Hardcore-Roots.
Mit Western Quatsch habe ich reingenommen, weil die einfach ihrer Zeit damals auch echt voraus waren, finde ich. Also haben Aufmerksamkeit gekriegt, weil es halt Leute von Unbroken waren.
Richtig.
Unbroken, absolute Gottband damals für mich gewesen. Die Life Love Regret-Platte ist ja sozusagen, das war so die Hardcore-Version einer Emo-Platte. ja, Wahnsinn. Einfach echt weiß ich nicht. Ist so meine Hardcore-Platte, äquivalent zu Mineral, so, ne, für die Zeit.
Das Album hat auch den Test der Zeit wahnsinnig gut überstanden. Die kannst du heute noch hören, finde ich uns immer noch sehr gut.
Boah, das ist irre. Echt. Also auch die Platte, maximal trashig. Ja, da sind halt so Verspieler drauf und so, ne? Also das ist echt nicht gut gespielt. Aber das passt halt alles.
Mhm.
Also das ist einfach Wahnsinn. Und Kill Holiday, wie gesagt, mit dem Gitarristen von denen, Nachfolgeband, viel poppiger, hat es schon auch so ein bisschen so, die LP ist, glaube ich, auch nicht so mega gut angekommen.
Nee, ging so ein bisschen unter.
Aber wenn du die jetzt hörst, dann erkennst du ganz, ganz viel Zeug, was halt 15 Jahre später aufgegriffen worden ist. Also jetzt nicht von denen, sondern einfach, weil die halt irgendwie die hatten auch so ein 80er-Verständnis von so Popmusik und so New Wave und so.
Voll, ich finde, das hört man da so extrem raus. So England, so Smiths und sowas, ne?
Genau.
Aber auch zum Beispiel auch Unbroken haben ja schon Joy Division gecovert. Dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja.
Mein lieber Christopher, das vergessen wir natürlich auch nicht.
Nein.
Es gibt halt immer so eine Gang, die wissen halt einfach, also die machen halt irgendwie was anders und sind irgendwie so, treffen den Nagel auf den Kopf und es ist komplett Konsens. Und bei Kill Holiday ist das halt eine Nummer weitergedacht und ich glaube, dass die Leute da halt, die fanden das halt gut, weil es Unbroken, ex-Unbroken war, so.
Ja, und Revelation halt dann wieder und so, ne?
Revelation. Aber wenn das halt irgendwer anders gewesen wäre, dann hätte diese Band halt auf keinen Fall so eine Rolle gespielt, so, ne?
Das ist richtig. Wobei, ich finde den Song jetzt echt richtig gut und weil es eben nochmal, wie gesagt, eher so ein England-Indie nochmal reingebracht hat. Ich kannte die irgendwie auch so, ne? Und diese, hatte, glaube ich, irgendwie auch diese CD, das bin ich auch in der Zeit, wo dann auch so CD-Only-Releases ja auch echt relativ viel gewesen sind. Oder man da zum Teil irgendwie leicht rangekommen ist, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich die ewig schon nicht mehr gehört. Und als dann dieser Song kam, den ich richtig gut fand, habe ich aber erstmal gecheckt, ob das nicht irgendein Coversong ist. Also, weil diese Strophe klingt so un... Also so, wie heißt das, was ich kenne? Refrain dann nicht mehr so, aber fand ich richtig gut. Also das mir auch wieder Freude bereitet, weil ich es so lange nicht mehr gehört habe.
Ja.
Ja. Und weil dann auch darüber wieder sowas anfängt, irgendwie so, wer hat da noch mitgemacht? Und dann kommen wir wieder auf so Bands, die ich auch schon lange nicht mehr gedacht habe. Amenity, eigentlich eine geile Band, Hardcore-Band.
So. Ja, von Amenity, Amenity aus San Diego waren die dabei?
Ja, genau. Am Anfang. Und die haben wiederum eine erste Kill Holiday Single, kommt dann wieder auf so New Age Records und dann ist man halt wieder, dann, da schlägt mein Herz dann wieder, wenn es dann knietiefen Hardcore ist. Aber es ist wirklich ein richtig guter Song, der mir Freude bereitet hat.
Das freut mich. Jobs, da, genau deswegen bin ich ausgezogen in die Untiefen der digitalen Musikveröffentlichung.
So sieht's aus.
Dir einfach mal in deinem tristen Leben ein bisschen.
Mit dem nächsten Song übrigens auch wieder. Hast du mir auch Freude bereitet. Ja. Braid, Killing a Camera. Geiler Song.
Ja. Der nimmt mich überhaupt nicht mit.
Übrigens. Was?
Nee.
saugute Liveband auch. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Super Typen, mega guter Schlagzeuger, einfach so die totalen Maschinen. Und da kann ich halt auch nicht viel von hören, weil es halt auch diese gewisse Schiefheit auch in, ne, und dieses an die Grenze gehen von so Hörgewohnheiten, was so Harmonien angeht und so, hat, bei aller Poppiness, was das hat. Also das sind ja schon auch Popsongs, ne? Das ist ja jetzt irgendwie, hat so schon gute Momente, also was Refrains und sowas angeht, aber ist auch schon anstrengend. Aber gute Band, waren auch echt richtig angesagt, hatten auch Split-Release, glaube ich, mit Get Up Kids und so, waren auch mit denen, glaube ich, auf Tour, ne, Braid und Get Up Kids in Deutschland.
Das gut weiß sein. Ich nicht.
Doch, kann gut sein.
Gesehen und echt spitzenmäßig. Hat mega Spaß gemacht, denen zuzugucken, weil die halt auch voll Bock hatten. So.
Ja, ich habe die irgendwie in Langenhagen bei Hannover gesehen, als wir auf Tour waren. Und das war schon ganz schön. Also ich weiß gar nicht, warum ich mir die angeguckt hatte, aber auf jeden Fall habe ich da sehr gute Erinnerungen dran. Sehr verschwommen, aber gut. Und der Song hat genau das wieder so hochgeholt. Und es ist ein geiler Song. Also auch eine Band, die ich sonst nie weiter gehört habe, aber der Song war gleich wieder so total vertraut irgendwie. Echt gut. Ja.
Nächste Band habe ich nie gehört aus Prinzip, weil ich dachte, sie haben uns den Namen geklaut und haben einfach nur einen Peter vorgeschrieben. aber es ist auch echt, finde ich, geile Band. Habe ich hier jetzt bei der Recherche reingehört. Penfold heißen sie.
Oh, kann ich auch nur vom Namen.
Bei dem Release halt auch, also dieses Endfold sieht halt genauso genau aus.
Ihr habt auch irgendwann mal diese Type benutzt, ne? Ja,
wie dieser Stempel von der ersten Single von uns. Also es ist, wenn man das P wegmacht, sieht es aus wie eine Endfold-Single von damals.
Das stimmt.
Ja. Ist wirklich auch mit diesem Foto, was drauf geklebt ist, es ist frech.
Ja.
Entweder von uns oder von denen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall guter Song. Finde ich. Hat diese typischen, könnte theoretisch auch ein Get Up Kids Song sein.
Ja.
Gute Sache, haben nicht furchtbar viel gemacht, glaube ich, sind später irgendwie auf Deep Elm, die so diese dritte Welle des Emos mehr oder weniger begleitet haben mit diesen CD-Release-Only-Releases. Da sind die so aufgetaucht. Habe ich so für die Komplettheit da mit reingenommen, weil es, finde ich, ganz gut reinpasst.
Ja.
Ja, und dann geht natürlich, dann kommen die Superstars des
Superstars, ja.
Des Midwestern Emo mit der Platte, die, glaube ich, so alles abgeräumt haben und halt auch wirklich, glaube ich, in Amerika so in so Alternative Charts und so damit reingegangen sind. Also wenn nicht mit der, dann mit der nächsten. Geht um Jimmy Eat World von der Clarity-Platte beziehungsweise von der ersten 10-Inch, die die gemacht haben, Lucky Denver mit. Da war nämlich auch echt ein alter Song von denen, den die da mit draufgenommen haben. Ja, keine Ahnung. Hat eine absolute Superlawine losgetreten, ne? Also da, was wir das Ding mit Green Hell die LP verkauft haben, das ist echt irre. So, ne? Und die hatten zwar vorher schon diese Static Prevails Platte, das ist so eine CD gewesen, aber da waren die halt noch so ein bisschen unentschlossen, aber bei der Platte, da passt halt einfach alles so, ne? Also aber ist natürlich im Endeffekt Pop, super, da fehlt halt alles, was diese anderen Midwestern kleinen Bands so haben, dieses verschrobene, dieses
das ist alles weg, rausgebügelt, ne?
Genau. Ja. So, ne? Aber ich meine, die Schuspe muss man halt auch erstmal haben, dass man, ne, dass man sagt, okay, wir schmeißen das alles raus. Im Endeffekt orientieren wir uns an so College Rock, aber es ist halt irgendwie kein College Rock, weil das ist halt komplett in einer anderen Liga gelaufen, so, ne?
Mhm.
Ja, keine Ahnung, ob das Kalkül war, aber auf jeden Fall ist es eine, habe ich irre viel gehört, das Album. War auch absoluter Konsens, so wie so ein Mineral oder Texas A Reason Album. So. Keine Ahnung, hat für mich jetzt auch nicht mehr so richtig 100% die Zeit überstanden, aber ich glaube nicht, weil es schlechte Songs sind, sondern einfach, weil ich es halt tot gehört habe. Ne?
Mhm. Also,
aber.
Und sind ja auch immer noch ständig unterwegs, ne?
Ja, unter anderem morgen mit The Offspring in Inglewood.
Sehr gut, für unsere amerikanischen Hörer.
Ja,
ja, Dann wieder ein bisschen klassischer, danach Elliot, Nachfolgeband von Falling Forward, die wir da im 94er Block oder so schon gehabt haben. Ja, auch absoluter Schmachtfetzen, ne?
Ja.
Kann man nicht was sagen. Auch so Breitbandrock.
Ja, auch so, das ist schon fast so ein bisschen Foo Fighters-mäßig auch.
Ja, das hat so ein bisschen so, ist auch eher, finde ich, musikalisch bei diesen Sachen wie Sunny Day Real Estate, ne? Irgendwie zu verorten, von dem, wie das halt so angelegt ist, ne? Dass das halt so voll wirklich breit ist. So, ne? Mit so Delay-Gitarren und so, ne? Also, aber auch eine Platte, die auf jeden Fall in jedem Post, ich sag's jetzt mal so, Post-Hardcore-Haushalt da damals nicht gefehlt hat, ne? Cooles voll. Cover. War so ein gestanztes Cover, wo du halt das Inlay wechseln konntest und so mit so einem Silber, mit so einer Pantone-Farbe und dann mit so einem roten, weinroten Inlay und so, echt cool
gemacht. Wo man nur so einen Strich von gesehen hat, ne? Genau.
Also im Großen und Ganzen muss man da auch den Gesang halt mögen, ne? Wenn man damit steht und fällt das. Also musikalisch ist das halt, finde ich, schon eine Bank. Das sind gute Songs so.
Ja. Also auch so eine Band, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe, ist auch nicht so intensiv gehört hatte, aber wo der Song total mich dann wieder echt auch so echt abgeholt hat und mir Freude bereitet hat. Auch da wieder vielen Dank dafür, Chris.
Ja. Bitte, bitte, bitte. Gerne. Ich gebe gerne, Jobst.
Ja, ich weiß.
Nächster Song, Jejun, hatte ich in meinem ersten Draft von dieser Liste auch nicht drin, weil aus irgendeinem Grund hatte ich die mal in so einer anderen Liste bei mir und die waren alle verschwunden. Ne? Also kennt ihr ja, ne, dass man manchmal so, diese Songs werden noch angezeigt, aber man kann sie nicht mehr anklicken, weil die irgendwie gelöscht wurden. Deswegen dachte ich, die hätten halt so komplett ihren Katalog offline genommen. Dann habe ich nochmal neu geguckt und haben sie nicht. Ist auch eine kalifornische Band. Kommen auch, glaube ich, so San Diego-Umfeld, Frauengesang. Und die haben, finde ich, also es ist ja eine, auch ein bisschen eine auch verrückt gute Band in irgendeinem. Also die sind so, dieser Gesang von der ist halt, finde ich, also super nah. Ne? Also man hat das Gefühl, man liegt neben der auf so einer Wiese. Wenn die, ne, und die haucht einem das irgendwie so entgegen. Oder nicht mir, sondern halt der Welt irgendwie. Ach, so.
Das ist schön beschrieben.
Ja, finde ich bei dir.
Ja, ja.
Ogo zum Beispiel oder Rainer Maria nicht so. Das ist halt viel rockiger. Das ist halt.
Das stimmt.
Also man hat auch das Gefühl, dass man das Mikro, die Vorverstärker für die Mikros mega aufreißen muss, damit man den Gesang von der so richtig kriegt. Weißt du? Weil das halt ganz fragil ist und. Aber die sind musikalisch schon auch krachig. Also
wollte ich gerade sagen, dass du hast das dieses Gleichnis mit der Wiese missleitet so ein bisschen.
Das geht nur für den Gesang,
nicht? Ja,
für
ja, genau, weil insgesamt ist das jetzt kein Kuschelrock, ne? Das ist schon sehr krachig und auch punkig so, ne? Also nicht so. Also nicht so fragil, wie der Gesang tatsächlich ist.
Und wenn ich mich richtig entsinne, aber vielleicht fantasiere ich es mir auch zusammen, aber ich meine, ich hätte die halt auch in Kalifornien, als ich da mit so einer Horde Freunde war, so zum Skateboard-Urlaub damals Ende der 90er machen, meine ich, habe ich die mit Irish Eye im Chez Café auch gesehen und war ziemlich begeistert. Keine Ahnung, wie wir da gelandet sind, aber auf jeden Fall, Irish Eye haben da auf jeden Fall gespielt und ich meine, Jejun wären da auch gewesen. Also finde ich, geile Band. Blöderweise ist dieses Album, also der Song Fixed on the One und This Afternoon's Melody, gibt es diese Platte, ich habe die halt als Schallplatte, das ist eine Picture-LP, was so ein bisschen unglücklich ist, weil die immer scheiße klingen. Also es müsste eigentlich normalerweise eine geilere Nicht-Picture-LP-Pressung davon geben. Ja, aber gute Band. Dafür, dass es drei Leute sind, machen die auch...
Ja, wieder mal ein Trio,
ja, wieder, ne? Ein Trio, ne?
Echt guter Alarm. Ja, dann Compound Red, nächste Band, Volcano Kisses von Always a Pleasure Album kommen aus Milwaukee. Die sind knietief Midwestern, haben aber nie so wirklich eine Rolle gespielt. Ich finde das Album ganz geil, aber so richtig bekannt oder so waren die, glaube ich, nicht. Ist so ein Liebhabersong, würde ich sagen.
Hat mir auch, habe ich noch nie gehört.
Noch vom Namen noch irgendwas.
So. Juckt mich nicht. Stört aber auch nicht. Das ist so, wo man sagt, das könnte auch von irgendjemand anders sein. Das klingt halt wie gesagt, wenn man sich nicht näher beschäftigt, wie halt das bei allen Genres aber auch so ist, dann klingt alles gleich. So, und das passt bei denen, aber für mich, für Western Emo, so klingt wie andere, ist okay.
Ja, und dann mit dem nächsten Song, die Band Cross My Heart, Song Dornier oder Dornier, also ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Von dem Debütalbum läutet für mich so ein bisschen diese zweite, also diese dritte Phase, dieser, also wirklich 99 irgendwie von diesen Deep Elm Sachen ein, ist aber, finde ich, geiler Song. Da hat, meine ich, auch von Mineral später jemand mitgespielt und die sind auch, nee, bei Apple Cars war das, sorry. Aber Cross My Heart auf jeden Fall, finde ich, eine gute Platte. Die habe ich auch, habe ich mir damals gekauft und passt sehr gut, finde ich, in dieses Genre.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Einfach.
Muss nicht mehr sagen.
Ich finde das Rad da jetzt auch nicht neu, aber da haben es jetzt genug Fans vorher gegeben, die das Rad neu gemacht haben und die machen das halt so ein bisschen breiter noch, so ein bisschen fetter. Aber diese Bands sind alle irgendwie so ein bisschen fetter geworden später, weil einfach dieses Genre halt auch einfach aufgeblüht ist und dann da so, man hatte das Gefühl, dass da irgendwie so mehr, also der Markt größer geworden ist und dann da halt auch ein bisschen mehr Budget für Sachen da war, ne? Dass Leute halt mehr beim Aufnehmen ausgegeben haben. Danach der Song, nächste Band, Appleseed Cast, The End of the Ring Wars. Das ist die Band, wo einer von Mineral nachher mitgespielt hat, meine ich. Und die sind auch super nah musikalisch an diesem Mineral-Sound dran. Das, finde ich, klingt von den Gitarren sehr ähnlich. Geiler Song. Hat der, diese ganzen Sachen hat der, wie heißt das? 30-something Matze. Früher Konzertveranstalter in Tangermünde.
Ja.
Der jetzt in Berlin ist schon seit langem und so, der hat ja dieses 30-something-Emo gemacht. Der hat die schlaue Idee gehabt, diese ganzen Deep Elm-Sachen, CD-Only-Releases, alle auf Vinyl nochmal zu machen und hat sich da reingekniet und da kann man sehr viel von diesen ganzen dritte Welle Geschichten sich besorgen. Wie gesagt, finde ich ein guter Song, Marigold and Patchwork, Debüt-LP und woher kam die? Ja, aus Kansas auch.
Also, genau, und auch die können wir übrigens am 10. Oktober in Las Vegas wiedersehen. Ne?
Mit Mineral zusammen?
Ja.
Ja, guck. Da sind ja die alten Kollegen zusammen.
Ja, das ist Best Friends Forever, ist das Festival ja auch.
Dann.
Ja, dann wer kommt?
North of America.
Genau. Die zum Beispiel hatte ich überhaupt gar nicht in diesem ganzen Midwestern-Emo-Ding verortet, sondern die habe ich eher...
Für mich reiner Indie-Rock, muss ich sagen, wenn ich das so gehört habe.
Ja, ist es halt so ein bisschen, aber so Chicago-Zeug, ne? Obwohl, die kommen ja aus Kanada. Was machen die denn da drin? Sehe ich gerade.
Sagen sie doch North of America.
North of America. Guck, da habe ich nie aufgepasst.
Aber das passt schon mit diesem Gitarrengedudel und
schon,
so.
Das passt schon rein, aber es ist schon sehr...
Ja, das ich halte mich jetzt die nächsten Songs, die alles zurück, das juckt mich alles nicht. Und ich will nicht meckern.
Jetzt werden wir nicht frech. Okay, wir überspielen North of America, aber ich sag nur zu denen.
Oder schmeißt sie raus.
Nein. Das passt musikalisch, passt das da schon rein. Und die haben geile Platten gemacht. So, also das ist, wenn man halt so ein bisschen auf so diesen, das ist, die kommen aus Chicago, aber wenn man aus diesem Chicago bisschen angejazzten, verspielten, cleanen Indie-Rock steht, dann ist man da gut aufgehoben. Die haben gutes, wie gesagt, gute Platten. Ich meine, 2 oder 3 LPs haben die gemacht. Ich meine, ich habe eine weiße, habe ich von denen, und die, das ist von dieser blauen, der These Songs Are Cursed. So sieht's aus. Ja, da, aber danach zum Beispiel, nächster Song, Piebald, wir sind immer noch 1999, vom ersten Piebald-Album, Grace Kelly with Wings, kommen auch nicht aus dem Midwestern-Bereich, sondern aus Boston, ist so Converge, Umfeld, also sehen halt alle, sind alles so spargelige Spaghetti-Hosenträger mit Hornbrillen gewesen, so wie wir alle irgendwie, und machen halt, das ist eigentlich so ein bisschen so Weezer 2.0, ne? Also so Weezer für so die Emo-Kids gewesen. Also halt auch auf der, vor allem auf der zweiten Platte, die dann später bei Defiance Records rausgekommen ist, bei Hoffi, da sind halt so richtig super so College-Rock-Hits drauf. Aber die waren auf jeden Fall mit der ersten Platte noch so ein bisschen spartiger und so ein bisschen, ja, so ein bisschen dengeliger, sage ich mal so. Aber gute Platte. Sollte man auschecken. Ja. Wir machen jetzt hier, wir hauen jetzt so ein bisschen aufs Tempo, ne?
Ja,
also,
ja.
Alle sind müde, und der, also wie gesagt, der wichtige Teil, nämlich 96, 97 meines Erachtens, den haben wir auch hinter uns.
Richtig.
Jetzt kommt so das, die dritte Band der Kinsella-Brüder, nämlich American Football. Halt auch geile Platte.
Auch so eine Band, guck mal, die sind ja jetzt, wenn man anfängt zu Midwest Emo zu googeln oder sowas, dann ist das ja offensichtlich die Band. Ich habe vorher noch nie was von denen gehört.
Ich habe auch nie was von denen gehört. Die haben,
und die scheinen da aber riesig zu sein.
Ja,
ja, ja. Die sind halt auch riesig. Aber die haben sie, wie gesagt, das sind die, wo ich meinte, die, ne, dieses Reunion-Ding gespielt haben, wo ich gedacht habe, Alter, was ist denn da los?
So. Ja. Ach, die waren das. Ach so. Hm. Ja,
das war echt irre. Da waren so viele, also wirklich so viele Leute. Die waren, glaube ich, auch Headliner oder Co-Headliner oder so. Und ich hab komplett anders eingeschätzt. Aber der Typ, die, wie gesagt, Mike Kinsella und halt der Bruder, die sind, also jeder, der sich irgendwie mit so Illinois Indie im weitesten Sinne beschäftigt hat, der ist an denen halt irgendwie auch nicht vorbeigekommen. So. Weil die sind auch ein bisschen spinnert. Ich glaube, die haben so, also auch so Autismus, weißt du, also die sind so sehr besonders, ne, halt auch auf der Bühne und auch im Umgang. Wenn du so gehört hast, wenn die auf Tour waren, dann hat man immer so weirde Geschichten gehört von denen. So. Also, und musikalisch halt einfach auch echt nah am Genie. So, also das sind, die sind, haben so Jazz-Sachen drauf. So crazy Rhythmen und so und wirklich total virtuoses Gitarrenspiel. Also die sind, wären wahrscheinlich eigentlich bei so einer Jazzband gut aufgehoben.
Ja, und es gab dann irgendwie vor ein paar Jahren so ein Midwestern-Emo-Meme-Trend. Ich hatte euch da neulich mal dieses YouTube oder vorhin dieses YouTube-Video geschickt und so. Das ist schon, also das ist ja auch so dieses Neverment, das ist so die Quintessenz von irgendjemand klimpert in der Tat sehr gut auf der Gitarre rum und irgendwer anders erzählt oder schreit irgendwie wirr irgendwas random dazu. Und das ist eigentlich das so ganz witzig, weil das ist so, aber ich habe nicht mal den Namen gekannt, absurderweise. Also, und das scheint in den USA so die Konsensband auch gewesen zu sein, wie hier dann vielleicht was anderes so. Aber ich habe das Gefühl, dass sie in Deutschland, entweder ich war da komplett raus, aber nie so eine Riesenrolle gespielt haben.
Ich finde, der Name ist auch maximal generisch, ne?
Ja, so College Rock klingt der, aber ist es ja nicht.
Nee, ist es überhaupt nicht. Ja. So, und jetzt, um Christopher auch abzuholen. Jetzt
sind wir bei Hot Water Music.
Sind wir verwandt bei Hot Water Music, ja. Aber ich habe dann eher Small Brown Bike vom ersten Album. Das ist auch natürlich ein schlimmer Bandname, ne? Die habe ich damals ausprobiert.
Das stimmt.
Ein braunes Fahrrad, wollte mich verarschen. Was soll denn das? Irgendwie.
Das ist Skandal eigentlich.
Wirklich einfach eine Frechheit. Und
ich finde ein toller Song. Ich finde, der hat richtig Druck.
Ja.
Der kannte ich auch überhaupt nicht, aber hat mich sofort abgeholt, ist einer meiner Lieblingssongs von dieser Liste.
Und in dem Zuge könnte man theoretisch halt auch noch so Planes Mistaken for Stars zum Beispiel mit reinnehmen.
Ah, stimmt.
Ja, weil die halt auch in so dem Dunstkreis da halt auch
stimmt.
Halt auch und mit so einer mega rauchigen Stimme. Das war aber das verbinde ich alles mit dem Klischee dieses Holzfäller-Typen, weißt du? So, ja. Aber diese ganzen anderen Bands, das sind
keine Holzfäller, das sind Studenten.
Ja, das sind so Studenten.
Obwohl StudentInnen, muss man ja fairerweise sagen, weil doch ja relativ viele weiblich gelesene Personen dabei sind. Einige zumindest.
Und was macht da so Rain Like the Sound of Train? Wo spielen das, die da mit? Oder ist das was ganz anderes?
Das ist ja, aber ist das nicht auch eher so ein bisschen, obwohl die sind nicht so Screamo-mäßig, ne?
Nee.
So aber funkig ist das. Hauptsächlich.
Und Discord, ja, ne?
Ja, Discord, glaube ich.
Ja, das ist halt so einfach super Band, finde ich, ne? Super Band, aber hat nichts mit
nichts Emo zu tun.
Ja. Mit Western Emo erst recht nichts zu tun.
Naja, jedenfalls Small Bomb Bike, wie gesagt, haben, keine Ahnung, echt relativ viele Singles gemacht. 3 oder 4 LPs haben wir doch noch lange bis in die 2000er irgendwie gespielt. Und waren auch echt, also jetzt so, was so Plattenverkäufe angeht, wenn, so wie ich das beurteilen kann, im Laden oder so, war das halt immer so ein Dauerbrenner.
Ne? Ach
das
echt, ging, okay.
Ja.
Das ging halt irgendwie immer so, ne? Ja. Genau. Danach, No Knife, halt auch echt crazy Band. Also es ist vom 3. Album ist das. Und waren ganz lange, 1., 2. Album habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, weil das, glaube ich, halt so Major-Kram auch war. Ich glaube, das war so eine typische Band, die vielleicht irgendwann mal, weißt du, vom Major sich gekrallt wurde in den Mitte 90ern, so in der Hoffnung, dass da irgendwie irgendwas draus wird. Ne? Weil Knapsack zum Beispiel hatten halt auch, glaube ich, die ersten Alben auf einem Major und so. Ne? Oder das kommt schon öfter mal vor in dem Bereich. Ne? Und naja, das 3. Album auf jeden Fall habe ich mitgekriegt, weil Burkhard eine Anfrage gekriegt hat, ob der die buchen will. Und dann habe ich das Album gehört und ich finde das Album echt richtig, richtig super. Ja, ist so ein bisschen, also es kratzt halt so an diesem Midwestern-Ding, ist aber so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein bisschen poppier vielleicht oder vielleicht sogar fast so ein bisschen in so eine Add-the-Drive-In-Richtung, aber nicht so hart. Also auf jeden Fall ein bisschen anders.
Ja.
Aber es ist echt ein abwechslungsreiches, cooles Album. So kann man auschecken, wenn man da so nach links und rechts vielleicht so ein bisschen die Fühler ausstrecken möchte.
Ja, ich fand es auch erstaunlich gut, aber hab auch vorher noch nie was von denen gehört. Also das war so. Und ist halt mehr Rock, ne, als vieles von dem
klassischen. So, ne?
Genau.
Apropos At the Drive-In, ich hätte mich ja gefreut, wenn du die hier noch mit so reingesneakt hättest. So
warum?
Als,
die sind so zu weirdo, zu screamo, finde ich.
Ja, so, aber du hast ja so ein paar Ausrutscher hier auch reingemacht.
Ja. Ey, aber, also klar, die Frage ist, guck, das ist so eine
Also das ist klar, also die gehören ja offiziell nicht rein.
Aufmacht, ne? Für jeden, der diesen Gespräch, der so irre ist und 3 Stunden sich den Scheiß hier anhört, das ist ja schon wirklich eine absolute subjektive Wahrnehmung.
Na, von klar. Dieser, ne?
Und da kannst du.
Aber du bist halt auch Experte, das dürfen wir nicht vergessen.
Dürfen wir nicht vergessen.
Lifehack Weini werde ich genannt. ja, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, das stimmt. Deswegen auch Lazy Kane als nächste Band. Die kann man aber so ein bisschen überspringen. Ist eine ganz, habe ich so eine EP, meine ich. Ist so eine ganz stabile Band, aber auch eher, wir sind jetzt schon so Richtung 2000 und wurde das für mich schon wieder so ein bisschen uninteressanter, die ganze Zeit. Weil da wurde so diese Gitarrenmusik sehr schnell dann halt von so einem ersten Strokes-Album oder sowas abgelöst, weißt du? Also da habe ich so, da kam für mich so eine ganz andere Einfluss, so britisch, britischer Einfluss eher so wieder. Aber damit kann man nichts kaputt machen.
Das ist ein guter Song, finde ich, aber bleibt bei mir auch nichts hängen. Und kannte ich vorher auch nicht. Und wie gesagt, das ist, wenn man nicht anknüpfen kann, ist das so ein netter Song für mich, aber nichts, wo ich sage, ich bin jetzt ab sofort Lazy Kane-Fan.
Nee, ist solide, aber halt jetzt nicht, der fliegt ja nicht das Blech weg, ne?
Nee.
Die Spliff so schön sagen.
Sehr schön sagen die das.
Ja. Aber beim nächsten Song, Cascade Lottery zum Beispiel.
Ist ja wieder ein Hit.
Ja, und mega geile Band ist vom, ich glaube, dritten Album sogar oder sowas. Also die haben vorher echt viel anderen Quatsch gemacht und alles aber wirklich qualitativ total hochwertig, halt auch mit so einem, also einer ganz eigenen Note, wie ich finde. Die haben aber verrückterweise auch so Splits gemacht mit, meine ich, Small Brown Bike auch. Also darüber, ne, gibt es halt so eine Verbindung zu dieser Deep Elm-Geschichte. Geiler Song. Geile Band, höre ich immer noch echt gerne. Haben auch bis in die späten 2000er auch noch Alben gemacht. Hatten eine lange Zeit, wo die nichts gemacht haben und ich dann 2014 oder 15, glaube ich, nochmal was rausgebracht oder so. Und hat Dampf, so. Es geht so ein bisschen an die Nerven, aber hat auch dieses typische, geht so ein bisschen zur Mitte des Songs, so ein bisschen flacht so ein bisschen ab und wird so ein bisschen ruhiger. Geil. Kann ich empfehlen.
Die spielen übrigens morgen, übermorgen in Kansas City mit The Appleseed Cast.
Oh, gutes Konzert. Würde ich hingehen, wenn ich da wäre. Dann.
Wir haben nur noch drei Songs.
Genau, die letzten drei. Wovon einer auf jeden Fall überspringbar ist, aber der nächste, Gloria Records, Nachfolgeband von Mineral. Mein Herz hat sehr geblutet, dass die praktisch nur diese zwei Platten gemacht haben. Power of Failing und End Serenading und danach kam nichts mehr. Dann hat aber der Sänger diese Gloria Records Sache gemacht. Ist gesanglich, knüpft das genau bei Mineral wieder an. Sind so ein bisschen epischere Songs. Haben zwei EPs gemacht. Beide geil, weil ich Mineral-Fan bin.
Ab und zu mal auch wieder eine Band, da habe ich noch nicht mal den Namen jemals in meinem Leben gehört.
Mhm. Ja. Aber ihr habt das ja damals auch nicht gehört, den Song. Nee. So, ja. Dann nächster Song, den überspringen wir vielleicht so ein bisschen. Die waren so, es kam eine Zeit lang hier Atom and His Package, wenn ihr euch erinnert. Ja. Diese, wo so Synth und Reggie in the Full Effect.
Ja, 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 stimmt.
Diese Synthi-Geschichte mit reinkam, The Anniversary, oder wie Frank von Green immer gesagt hat, die Anniversari, die haben das so ein bisschen also wie ich es mitgekriegt habe als Erste, vielleicht gab es noch vorher welche, aber für mich waren das die Ersten, die halt so diese Keyboards, diese cheesy Keyboards damit reingenommen haben. Die haben nachher, glaube ich, halt auch den Typen von Anniversary, hat bei Get Up Kids später so diese cheesy Keyboards gespielt und so, da gab es halt so Überschneidungen. Ganz solides Album, aber super popsy. Also wer irgendwas Schräges und Anstrengenderes sucht, der ist da nicht gut aufgehoben. Dann habe ich 2001 praktisch gar kein Album genommen, weil ich irgendwie keins gefunden habe, was ich geil fand. Aber 2002 gibt es dann von mir noch Engine Down vom ersten Album, Demure Songbird. Wahnsinnsband. Absolut, also ich habe, die machen halt, das ist auch eigentlich so post-rockig schon fast, ne?
Ja, aber ein schöner Song.
Und eine Wahnsinns-Live-Band. Also ich habe wirklich selten so einen Schlagzeuger gesehen. Die spielen sehr, da ist nichts schnell, das ist alles langsam, aber der Typ hat geknüppelt wie ein Berserker. Also die haben in einer Baracke gespielt, haben wir das Konzert gemacht. Das war irre. Einfach echt irre, total super Stimmung. Also du warst nicht im Publikum, sondern die Songstimmung ist, die haben so eine Spookiness so in den Songs. Ich bin ich echt Fan. Und das war's. Dann habe ich Schlussstrich gezogen. Man hätte wahrscheinlich 20 Songs rausschmeißen können, aber dann.
Aber tolle Liste.
Ja, also wieder bei mir war es echt, also muss ich ehrlich sagen, ich finde jetzt, also ja, du hast die noch verbessert, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte so Tage, wo ich, da habe ich schon gedacht, ich mach gar nicht mit, weil Was soll dieser Scheiß? Was soll dieser ganze Midwestern-Emo-Gedöns? Das ist ja das letzte Genre der Welt. Kotzt mich fast schon an. Dann hatte ich aber wiederum Tage, es ist ja mit Musik, ne? Und man etwas berührt einen nicht, so wie gesagt, auch Sachen, die ich dann kannte, die mich dann irgendwie echt einfach wieder so, die dann so Erinnerungen hochgeholt haben, was ich gut fand. Und ja, es gibt aber vieles, was ich nicht kannte und wo ich aber auch jetzt einfach so, weiß ich nicht, muss ich auch nicht kennen. So, es wird mir bei vielen Genres halt nicht so gehen.
Geht dir das nicht bei irgendwie jedem Genre?
Doch, so? Absolut.
40 Songs, also mir fällt zum Beispiel zu sowas wie dieses, angenommen, wir nehmen jetzt mal sowas wie Mathcore oder so, ne? Ja. 90er Jahre, so Watchcore-esque, irgendwie so ein Kram. Da finde ich noch nicht mal 40 Songs.
Weißt du, also ich bin nicht gut genug aus, ob es da so viele gibt, aber vermutlich gibt es sie nicht. Nee,
ja. Ist bei 20 Songs, und da würde ich sagen, da war ich halt auch einigermaßen in der Materie drin, da ja. Ist bei 20 Songs einfach der Arsch ab bei mir.
Ja.
So, ne? Irgendwie. Und wie gesagt, man hätte für den Kram, da hättest du noch 20 Songs raussuchen können, die irgendwie da reinpassen, die man da irgendwie anpatschen können. So, ne? Und wenn man das jetzt mega konservativ sieht, dann müsste man da natürlich
auch welche rausnehmen.
Was rausnehmen.
Ja, aber scheiß drauf, ich finde das gut.
Ne? Naja, und so haben wir uns dreimal wieder 3 Stunden mit einem laufenden Mikrofon unterhalten.
Das ist doch schön.
Ja, das
was?
Ist
schön. Ja, das ist auch okay, aber vielen was, Dank für deine Mühe und ja, für deine Präsentation. Dafür, dass du uns da so die Ohren für Dinge geöffnet hast, die wir noch gar nicht kannten. Und jetzt also auch praktisch auch für die Marsmenschen ist jetzt also auch dieses Genre so aufgearbeitet, wie es sein soll, ne?
Ja, vielleicht schon, weiß ich nicht. Doch. Wahrscheinlich.
Aber
was ich mich aber gefragt habe, ne?
Jetzt, wo sind die Grave Goods?
Ja, wo sind die Grave Goods? Nee, die höre ich mir tatsächlich, das interessiert mich, die höre ich mir mal an. Ist das, also ich. Das ist jetzt alles, was, ne, ich habe das Gefühl, dass das für viele Leute, wahrscheinlich die noch einen Ticken jünger sind als du auch noch, Chris, ne, für die ist das natürlich einfach so die Musik, mit, wo die irgendwie mit 17, 18, 19 total viel verbunden haben, du ja auch noch so. Und dass das irgendwie dann viele Bands sind ja auch im Nachhinein erst so groß geworden, ne? Also, oder irgendwie haben dann alles Sachen, die jetzt auf diesem Numero Group oder wie das heißt, Label, ne, wiederveröffentlicht werden zu horrendem Geld und sofort ausverkauft und so ein Kram. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sind diese ganzen Bands für jüngere Leute irgendwie interessant?
Ja, offensichtlich ja nicht, sonst hätte eine Giant Chair hätten nicht 1000 Follower, ne?
Ja, aber andererseits, ein paar gibt es ja, ne?
Ja, aber, also es ist wirklich, manche Sachen sind halt auch einfach schwer zu verstehen, so, ne? Also,
ja, oder es ist halt, obwohl es ja so, also musikalisch hat's, also funktioniert das ja schon gut, so, ne? Finde ich eigentlich. Das hat jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das klingt irgendwie veraltet oder sowas. Das hat schon, das hätte jetzt so vom Sound her eigentlich auch vor 3 Jahren rauskommen können, zum großen Teil, ne? Also, trotzdem hat es irgendwie, finde ich, einen totalen Zeitstempel. So, wobei ich kenne mich aber auch nicht aus, ne? Es gibt wahrscheinlich auch neue Bands, die wahrscheinlich so ähnlich klingen. I don't know.
Aber man muss ja auch dem Wandel der Zeit gestatten, dass es manche Bands in bestimmten Phasen ihre Zeit haben und dann wieder nicht.
Ja.
Und manche kommen dann mal wieder hoch und dann, oder vielleicht auch nicht. Ich stelle mir bei diesen Bands ja immer so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich aus diesen Leuten dann so geworden?
Ja, viele spielen ja tatsächlich noch, ne?
Ja, aber.
Hast du das Gefühl, also von diesen Größeren, die sind ja dann doch immer noch auf Tour und.
Ja, manche haben da halt auch einfach Geld, richtig Geld verdient, ne?
So. Ja, aber für den Rest des Lebens?
Also, ich würde jetzt vermuten, wenn, also Jimmy Eat World oder so, die
ja,
haben gut, halt.
Die schon, ja.
Die haben halt jetzt dieses, wie heißt denn der Song nochmal?
The Middle.
The Middle. Das war halt der Titelsong da von Malcolm mittendrin oder so, ne? Also,
ja.
Den werden für 5.000.
Die spielen ja jetzt auch noch vor ein paar tausend Leuten, wenn die auf Tour sind, so, ne? Also, waren die, glaube ich, gerade erst wieder vor.
Ja, wenn es halt so das Genre ist, weißt du, dann gibt es halt bei dieser Chaos-Core-Nummer gibt es dann halt vielleicht Converge oder so, weißt du, die immer noch spielen und die es über den Tellerrand geschafft haben. Und beim Hardcore ist es dann vielleicht, keine Ahnung, der agnostische Franz, obwohl da ja auch nur mittlerweile 150 Leute kommen oder so, ne? Mhm. Wenn die in Münster spielen, keine Ahnung, wie das in Berlin ist, da kommen wahrscheinlich 500 Leute oder so, ne? Aber.
Ja, ist so halt, so, ja. Immer.
Wie das halt so ist, da manche Leute schaffen das halt irgendwie den Spirit da, also da muss man halt auch einfach am Ball bleiben, so. Mhm. Und, ja,
keine Ahnung. Was machen denn diese ganzen Texas The Reason-Typen?
Ja, wie gesagt.
Die spielen auch immer mal wieder, ne? Der eine macht dieses Rest Koch oder Bäcker oder wie auch immer.
Der
Norm Arenas, der war gerade mit irgend so einer anderen Band auf einer Tour.
Ja, und der macht halt diesen Podcast, glaube ich, auch, aber sonst weiß ich, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So. Aber die, weiß ich, die, so digitaler, so werden die schon ihr Geld verdienen, so eine Band wie Texas is a Reason. Die werden da. Da wird verkauft ja halt Revelation auch immer noch Merchandise und immer noch die Platte, so, ne? Also, aber leben wird davon können die sehr wahrscheinlich nicht, ne? Aber mich würde das wirklich mal interessieren, was so eine Texas The Reason LP, was das so an, was da gepresst wurde. Ob das 50.000 sind, das muss ja so den Dreh sein. Also diese Band kennt
würde
ja
ich auch nicht. Denken.
Nein, ich glaube, das ist mehr.
Ja.
Nein.
Das war ja auch so
der Revelation gut daran verdient, würde ich sagen.
Ja.
Naja. Ey, Freunde, ich würde wirklich gerne noch mit euch länger telefonieren, aber ich muss schon wieder sehr, 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 sehr dringend aufs Klo. Und wenn ich das mache, dann putze ich mir auch die Zähne
ab. Dann bleibst du dann auch da.
Ja, da nicht, aber eine Tür weiter.
Gut. Ey, vielen Dank euch.
Ja, gerne.